Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Klassiker Fable, wo ich mit euch für euch über ältere Filme sprechen möchte. Ich bin Anne, aka die Kostümfrau, und mein heutiger Gast ist der André. Hallöchen!
Einen wunderschönen guten Tag und danke, dass ich hier sein darf.
Sehr, sehr gerne. Magst du noch mal ein paar Worte zu deiner Person sagen, wer du bist, was du so machst und woher man dich kennen könnte?
Nun, meine Person jetzt so allgemein gesagt ist relativ uninteressant, da mache ich jetzt nichts großartig Spannendes. Podcast-mäßig kennt man mich mutmaßlich jetzt nicht, zumindest nicht zu ZuhörerInnen dieses Podcasts aus dem Podcast Glotzcast, die ich mit meinem Kompagnon Frank mache. Am ehesten kennen wird man mich vielleicht noch, weil ich so eine Art Dauergast bin bei Patrick in seiner Extended Edition vom Bahnhofskino, wo er und ich jetzt so das große Ziel haben, alle Godzilla-Filme im Laufe der nächsten Jahrzehnte zu gucken. Daher könnte man mich kennen. Ansonsten, ganz früheren Zeiten habe ich mal YouTube-Videos gemacht. Da war mein Name Kioma02 gewesen. Vielleicht findet sich hier noch der ein oder andere wieder oder auch die ein oder andere, die mich aus der Zeit noch kennt. Aber das ist lange, lange her. Aber ich wollte es mal kurz erwähnt haben. Das ist so meine große mediale Geschichte. Aber und im wirklichen Leben mache ich Sachen als Support-Mitarbeiter. Ist jetzt vielleicht nicht das, wo man jetzt Legenden drüber schreibt, aber das mache ich halt. Irgendwie muss die Miete ja reinkommen.
Eben. Also irgendwie müssen wir alle unser Geld verdienen, um irgendwie um die Runden zu kommen. Ja, aber Patrick ist ein schönes Stichwort. Sehr liebe Grüße an der Stelle. Ich habe ja mit ihm damals Der kleine Rat zusammen gemacht, wo wir komplett Game of Thrones besprochen haben. Das war auch sehr schön. Und von daher verstehe ich schon, dass du gerne mal bei ihm zu Gast bist und mit ihm über Filme sprechen möchtest. Und ich meine, auch in dem Zuge habe ich auch schon mal das eine oder andere von dir auch gehört. Und der finale Kontakt kam aber tatsächlich durch die Telegram-Gruppe der KultpessimistInnen zustande, wo ich dann einfach mal rumgefragt hatte von wegen, hey, ich suche GästInnen für meinen Podcast. Und du hattest dich ja dann auch irgendwann gemeldet und wir sind dann auf diesen Film dann, den wir heute besprechen, dann gestoßen, wo ich mich schon sehr, sehr darauf freue, mit dir dann darüber zu sprechen.
Das ist ja eine gewisse Ironie, wenn ich ehrlich sein darf. Das ist so, ich glaube, so Anfang Januar gewesen. Und damals konnte man sich vielleicht noch so ein bisschen mit dem Gedanken so, ich sag mal so, trösten. Ja, das ist halt eine Komödie, die auf die ältere, düstere Zeit anspielt. Und jetzt haben wir Zeitpunkt der Aufnahme, Anfang Oktober. Und mittlerweile ist der Film leider wieder ein bisschen aktueller geworden, wenn ich ehrlich sein darf. Das ist eine traurige Ironie unserer Zeit.
Ja, ich war auch so, ich dann in die Planung ging, so welche Themen ich besprechen möchte, dachte ich auch so, ach ja, das ist doch schön, das ist durchaus ein wichtiger Film, so, aber ich denke nur so, ja, das ist eher so ein Rückblick auf die Vergangenheit, aber je mehr wir so tagesaktuelle Themen dann auf einmal um die Ohren gespült kriegen, denkt man sich auch so, oh, das ist schon ziemlich bitter, wenn man das jetzt so rewatcht, aber darauf gehen wir dann gleich noch ein bisschen mehr ein. Genau, damit gehen wir dann auch auf das Thema der heutigen Folge ein. Und zwar sprechen wir passend zum 85. Geburtstag des Filmes über Der große Diktator. Eine US-amerikanische schwarze Komödie mit Elementen des Dramas, die am 15. Oktober 1940 in den USA Premiere hatte. In Deutschland kam er viel, viel später, nämlich erst am 26. August 1958. Regie führte dabei Charlie Chaplin, der auch die Hauptrolle da spielt. Und in der heutigen Rezeption hat der Film bei Letterboxd eine Wertung von 4,3 von 5 Sternen und bei der IMDb eine 8,4 von 10 Sternen. Also schon ziemlich gut auch bewertet. Genau. Dann kommen wir mal zum Vorverständnis. Was war denn eigentlich dein erster Berührungspunkt mit dem Film gewesen? Weil als wir dann über potenzielle Themen gesprochen hatten, war es ja relativ schnell Feuer und Flamme, dann über den jetzt zu reden. Was war für dich so dein Erstkontakt mit diesem Film gewesen?
Das ist eigentlich jetzt in Anführungszeichen recht interessant, weil ich habe den eigentlich jetzt nicht sehr spät in meinem Leben gesehen, aber tatsächlich nicht so, dass ich sagen könnte, in meinen Jugendjahren habe ich den geguckt, weil in meinen Jugendjahren, jetzt kommt das düstere Bekenntnis, war ich gar nicht so ein großer Fan von Charlie Chaplin gewesen. In meiner Kinder- und Jugendzeit, so bis ungefähr 18, 19 rum, war ich ja ein absoluter Laurel und Hardy Ultra. Und dann später kamen noch die Marx Brothers hinzu. Und Charlie Chaplin, ich kann dir echt ums Verrecken nicht sagen, warum ich mit dem früher nicht so viel anfangen konnte. Aber irgendwann kommt man dann halt mal doch so ein bisschen in die Phase, wo man dann, also in meinem Fall ist es so gewesen, wo man dann so der klassische Filmfan ist. Und da gibt es halt auch so einige Sachen aus einem Kanon, für den alle Leute sagen, ja, auf den können wir uns einigen. Und da ist halt Der große Diktator halt dabei. Und dann habe ich das erste Mal noch wirklich gesehen und habe dann festgestellt, dass Charlie Chaplin anscheinend, jetzt mal ganz unterschwellig gesagt, doch ein bisschen was drauf hat. Und daraufhin bin ich dann halt ein großer Fan erstens von dem Film und zweitens auch von Charlie Chaplin geworden. Und das jetzt noch vielleicht so als kleiner Exkurs, der geht schnell vorbei. Und dann geht dann auch später von Buster Keaton dann im Nachgang, den ich als früher auch nicht sonderlich mochte. Den einzigen, den ich nicht mag, ist Harold Lloyd aus irgendwelchen Gründen. Aber so ist es halt. Nichtsdestotrotz, der große Diktator ist halt natürlich, wenn man dann halt so sich im Filmkanon bewegt, einer der bedeutendsten Werke überhaupt und das auch zu Recht. Und Charlie Chaplin hat da im Grunde genommen Hitler komplett gechannelt und ihn eigentlich hat eigentlich gezeigt, dass Hitler eigentlich eine sehr witzige Figur ist, die allerdings sehr unwitzige Dinge getan hat, aber im Kern ein komplett lächerlicher, dummer Hans Wurst, der halt leider an der falschen Stelle an der Macht gesessen hat. Aber das hat Charlie Chaplin wunderbar enttarnt und ja, und seitdem bin ich auch ein sehr großer Fan dieses Films.
Mhm. Ja, das kann ich absolut nachvollziehen, aber auf diese Details gehen wir später auch nochmal konkreter ein. Ja, ich bin auch so ein bisschen in mich gegangen, hatte auch überlegt gehabt, so wann hatte ich wirklich das erste Mal richtig Kontakt mit ihm? Also ich erinnere mich zum Beispiel zu Jugendzeiten, Schulzeiten hatte ich eigentlich keine Berührungspunkte mit ihm. Wir haben zwar im Kunstunterricht zwischenzeitlich so Klassiker durchgenommen, also sowas wie Metropolis und Caligari und King Kong, aber wir sind irgendwie nie auf Chaplin und Co. eingegangen, warum auch immer. Und das war dann erst während meines Kostümbildstudiums. Da hatten wir irgendwann mal so ein Semester, wo wir auch auf das Thema Filmgeschichte eingegangen sind. Und da kam nämlich eben mit Buster Keaton, Chaplin und Harry Lloyd dann irgendwie dann das Ganze ein bisschen zu tragen. Und ich weiß noch, ich hatte dann auch mit zwei anderen Kommilitoninnen dann halt zu den dreien ein Referat gehalten und ich hatte meinen Fokus auf Chaplin gehabt. Und ich vermute mal, also das muss irgendwie vor mindestens 10, 12 Jahren gewesen sein, also während des Studiums halt, wo ich dann mich eher mit seinem Oeuvre dann beschäftigt habe. Und da habe ich ja dann halt auch so die ganzen Klassiker von ihm nachgeholt, wie eben Diktator, Moderne Zeiten, Gold Rush, The Kid und die Späße dann, die er alles so gemacht hat. Und da habe ich ihn auch eigentlich erst so richtig schätzen gelernt. Aber ich muss auch sagen, ich hatte, glaube ich, im Vorfeld eher das Biopic mit ihm dann gesehen. Und ich glaube, das war auch ein bisschen mein Anknüpfungspunkt, dann zu sagen, hey, ich beschäftige mich auch nochmal ein bisschen mehr mit ihm. Genau. Dann, bevor wir jetzt wirklich in Medias Res gehen, gehen wir mal ein bisschen auf den Inhalt ein, den du gleich gerne zusammenfassen darfst. Und an dieser Stelle nochmal ein kleiner Werbeblock. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen möchtet, dann tut das gerne über Ko-fi, meine kleine virtuelle Kaffee-Cioccino-Kasse, wo ihr einmalig oder monatlich was reinschmeißen könnt. Ihr müsst es nicht tun, aber ich würde mich sehr freuen. Link findet ihr in den Shownotes. Und an dieser Stelle natürlich, wir spoilern das Ganze gnadenlos. Also bei einem über 80 Jahre alten Film ist das, denke ich, auch okay. Und alle, die den Film noch nicht gesehen haben sollten, macht den Podcast kurz aus, schaut den Film und dann steigt ihr hier wieder ein. Genau, worum geht es eigentlich in Der große Diktator?
Es ist das Jahr 1918, wir sind in den letzten, im Grunde genommen, Minuten des Ersten Weltkriegs und ein kleiner Soldat, gespielt von Charlie Chaplin, wie wir später erfahren, ist ja ein Barbier, ist gerade dabei, ein bisschen Ärger mit einer großen Kanone zu haben, die Dicke Bertha in der deutschen Fassung genannt wird. Jedenfalls am Ende des Tages verliert er sich dann im Feindgebiet und nach einigen Irrungen und Wirrungen ist er dann mit einem Vorgesetzten von ihm, Commander Schulz, also ist er dann unterwegs und flüchtet mit ihm und deswegen in den letzten Sekunden des Ersten Weltkrieges stürzen die beiden mit einem Flugzeug ab, aber die beiden bleiben mehr oder weniger Freunde. Allerdings unser kleiner Barbier, der hat während dieser ganzen Sache sein Gedächtnis verloren und ist die nächsten, im Grunde genommen, Jahre im Krankenhaus und wird dort halt gesund gepflegt. Er ist ein Soldat des Staates Tomania gewesen. Dieser Staat ist im Krieg unterlegen. Natürlich ist Tomania Deutschland. Und im Laufe der nächsten Jahre kommt dann leider Arnold Hinkel an die Macht. Der ist Hitler nachempfunden und der hetzt halt die Menschen auf mit sehr emotionalen Nonsenssprech. Aber es wirkt halt und sorgt dafür, dass die Juden sehr in Ungnade gefallen sind als die Sündenböcke des Ersten Weltkrieges. Und deswegen sind diese in einem Ghetto eingepfercht. Im Ghetto laufen Soldaten von Tomanien herum. Die jüdische Bevölkerung wird halt komplett unterdrückt. Das kennen wir aus der deutschen Geschichte. Irgendwann erwacht unser Barbier jedenfalls wieder und er kommt halt zurück in seinen Barbiershop, der sich halt im jüdischen Ghetto befindet. Er ist erstmal komplett desorientiert, was da halt los ist. Aber relativ schnell kapiert er, hier ist etwas absolut im Argen. Das Ganze ist ein ewiges Hin und Her zwischen ihm und den Truppen von Hinkel. Er verliebt sich auch in eine Dame namens Hannah, gespielt von der damaligen auch Ehefrau von Charlie Chaplin, Paulette Godard. Nach weiteren eigenen Irrungen und Wirrungen, wir schalten zwischendrin immer auch mal zurück in die Reichskanzlei von Hinkel, wo dieser halt sagt, er möchte Ostrich einnehmen, also vermutlich Österreich wird es damit wohl gemeint, woraufhin allerdings die jüdische Bevölkerung aus dem Ghetto auch flüchten möchte, weil dort eigentlich noch alles frei ist. Nach einigen Irrungen und Wirrungen, ich kürze das jetzt mal so ein bisschen ab, weil es sind ganz viele Details, der Film ist ein Film der Details, werden halt unser Barbier und der wieder aufgetauchte und bei Hinkel in Ungnade gefallene Kommandant Schulz in ein KZ gesperrt. Die Bevölkerung des jüdischen Ghettos flieht halt nach Ostrich. Dort möchte Hinkel gerne einmarschieren, aber die dumme Sache ist, dass halt der andere Diktator Napoloni dort auch schon vor der Grenze steht und eigentlich dort auch einmarschieren möchte. Also muss man mit dem erst verhandeln. Das Ganze führt zu einigen, ich nenne es mal so Schabernack, aber am Ende des Tages kann dann halt Hinkel in Ostrich einmarschieren und damit ist für die jüdische Bevölkerung alles so, wie es schon vorher gewesen ist. Allerdings, unser Barbier konnte mit Schulz in einer Uniform aus dem KZ fliehen und wird dann für halt den großen Diktator Adolf Hinkel gehandelten und muss dann halt, nachdem Ostrich eingenommen ist, bei der großen Siegesansprache eine Rede halten und dann ist der Film eigentlich schon wieder zu Ende.
Mhm. Genau, kurz und knackig, alles wird nicht erzählt. Also das ist eigentlich so quasi die Kerngeschichte des Ganzen. Aber wie schon gesagt, es gibt ja auch mal so ein paar Mini-Episoden, die dann auch gezeigt werden, aber auf die müssen wir jetzt gerade nicht in Detail eingehen. Aber dafür machen wir jetzt mal bei der Trivia weiter. Was waren denn für dich so spannende Fun Facts rund um den Film, die du im Rahmen deiner Recherche da gefunden hast?
Die erste Sache, die ich bislang gar nicht so sehr wusste, ist gewesen, dass in Amerika, also wir müssen das heute mal so sehen, Charlie Chaplin war ja nicht einfach nur irgend so ein Star, der Mann war ja der Star gewesen. Hm. Man kann ja auch sagen, dass sogar eigentlich Hitler ein ziemlicher Fan von ihm gewesen ist. Aber als er halt den großen Diktator drehen wollte, ist ihm halt von mehreren Seiten da nahegelegt worden, Chaplin, mach das mal nicht, nee, das ist nur böses Blut, weil zu dem Zeitpunkt hatte halt auch die amerikanische Regierung halt auch gute Geschäfte mit Hitler Deutschland gemacht und die meinten halt irgendwie, nee, das zerstört unser Geschäft und lass mal lieber sein. Chaplin allerdings konnte das Ganze völlig egal sein, hat gemeint, nö, ich mach es, weil wenn man zu der Zeit damals schon mehrfacher Millionär gewesen ist, dann kann man sich auch mal was leisten. Im allerschlimmsten Fall hätte man sich auch einen Flop leisten können, denke ich mal. Ich denke, Chaplin hätte auch dann ausgesorgt. Deswegen hat er den Film gedreht. Und dann kam ihm halt leider die Geschichte zu Hilfe, weil dann ist Hitler in Polen einmarschiert. Und damit war das Thema Adolf Hitler und sich über ihn lustig machen dann doch bei weitem aktueller, als noch zu den drei Arbeiten gewesen ist. Hm. Eine zweite Sache, die ich immer... Das finde ich immer relativ interessant. Hitler war ja, bevor er halt im Krieg mit der Welt stand, war ja ein großer Fan von Chaplin gewesen. Aber natürlich zu dem Zeitpunkt, als dann halt Chaplin der große Diktator gedreht hat, war es halt vorbei mit der Aussage, dass Chaplin gut sei. Chaplin war dann halt geächtet. Es wurde auch in Umlauf gebracht, dass Chaplin wohl Jude gewesen ist, was er wohl nicht gewesen ist. Aber er taucht dann halt auch in der Dokumentation Der ewige Jude auf als halt das Musterbeispiel des masseneinnehmenden bösen Juden. Und nichtsdestotrotz, der Film Der große Diktator ist wohl von Hitler, wohl sogar zumindest aus der Reichskanzlei, wurde halt aus der Reichsfilmkammer an zwei Tagen hintereinander halt ausgeliehen. Also sprich, es kann durchaus sein, dass Hitler den Film an zwei Tagen hintereinander geguckt hat. Und Chaplin hat mal irgendwann gemeint, er würde wohl sein ganzes Vermögen dafür hergeben, wenn er irgendwie erfahren könnte, wie Hitler den Film gefunden hat. Mhm.
Ja, das hatte ich auch gelesen.
Ja. Und zu guter Letzt halt, Chaplin hat ja jetzt nichts gehabt, wo er sagen könnte, okay, so sieht Hitlers Büro aus, so sieht es dort aus. Er konnte ja nur von ein paar Aufnahmen, vermutlich von Lene Riefenstahl, aus ihren Filmen irgendwas sehen und halt ein bisschen mit der Fantasie arbeiten. Und er hat tatsächlich allerdings zum Beispiel diesen Globus, mit dem halt die legendäre Szene kommt, wo er dann später mit der Welt tanzt. Das Ding hat wohl wirklich bei Hitler rumgestanden und wie Chaplin das wissen konnte, keine Ahnung, aber anscheinend hat er eine ganze Menge dort visionär erahnen können. Das zeigt wohl halt schlicht und ergreifend, dass die beiden auf eine gewisse Art und Weise eine Art Verbindung im Sinne des Künstlers hatten. Keine Ahnung, wie man das ausdrücken könnte. Also Hitler, also Schäppchen hat Hitler anscheinend verstanden und ihn dann auch recht gut enttarnt. Das sind so die Trivias, auf die ich gekommen bin.
Mhm. Ja, also da gibt es ja auf jeden Fall diverse, wo man auch nur mit anknüpfen kann. Genau, bin ja auch da ein bisschen in Medias Res reingegangen und habe nochmal geguckt, hab so, was mich eigentlich tatsächlich überrascht hat. Und ja, zum einen halt, wie kam es überhaupt dazu, dass er diesen Film macht? Weil eigentlich hatte mal Chaplin die Idee gehabt, einen Film über Napoleon Bonaparte zu machen. Also wo er halt dann halt mitspielt und Regie führt. Und dann ist er aber von seinem Freund Alexander Korda mal angesprochen worden. So nach dem Motto, hey, deine Tramp-Filmfigur und Adolf Hitler, die sehen sich unglaublich ähnlich. Und hatte dann mal die Idee angeregt, ja, dass man doch mal so eine Art Verwechslungsgeschichte erzählen könnte. Und Chaplin dachte sich so, okay. Und hat dann auch dann erfahren, dass sowohl er als auch Hitler innerhalb derselben Woche geboren sind. Also beide sind im April 1889 geboren und kommen aus ähnlich ärmlichen Verhältnissen und haben dann auf ihrem jeweiligen Gebiet dann halt Erfolg erzielen können. Und Chaplin hatte halt so nach und nach so mitbekommen, wie Hitler so drauf ist und auch gerade was so sein ganzes Machtgehabe dann betrifft und so und wie er dann halt so gegenüber den Juden dann auftritt. Und da hat er sich gedacht, okay, das will ich tatsächlich nutzen, um dann halt Hitler dann wirklich innerhalb eines Films dann zu verspotten. Genau. Ein Punkt, der finde ich auch spannend, ist halt diese Sprache, die Hinkel benutzt. Und in diesem Film war es halt das Besondere, dass ja Chaplin ja wirklich ein richtiges Drehbuch geschrieben hat, also an dem man sich orientieren konnte. Außer bei Hinkels Passagen, weil das ist wirklich komplett improvisiertes Kauderwelsch, im wahrsten Sinne des Wortes. Also er hat zwar auch versucht, durch stundenlanges Anschauen von so Wochenschauen Hitlers Sprechstil nachzuahmen, aber er hat es bewusst so gemacht, dass er eigentlich nur so den Duktus irgendwie so übernimmt, aber das muss keinen Sinn ergeben. Also er hat natürlich dann so vereinzelt deutsche Wörter mit reingeschmissen wie Wiener Schnitzel und Sauerkraut und Blitzkrieg und ähnlichen und das dann halt völlig überzogen. Also dass es dann auch schön parodiert wird im Sinne von, erzählt dann was auf Thomanisch und gleichzeitig hört man oder direkt im Anschluss hört man noch so von wegen so, okay, seine Exzellenz hat gerade über die Juden gesprochen und wo es also sehr stark runtergebrochen wird, wohingegen so gewisse Begrifflichkeiten, die ja quasi diese NS-Ideologie verkörpern sollten, die hat er bewusst nicht irgendwie verfremdet. Also sowas wie eben Jude, Arier, Ghetto, Konzentrationslager, das wurde bewusst so gelassen, wie es im Original dann auch ist. Und natürlich ganz, 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 ganz wichtig, die finale Rede. Weil die gab es im ursprünglichen Drehbuch gar nicht. Und je mehr dann halt Chaplin ja sich mit diesem Film beschäftigt hat, der hat ja, glaube ich, über ein Jahr daran gedreht, hat er dann gemerkt, so, je mehr ich dann über Hitler mitkriege, desto unangenehmer fühlt sich das alles an. Und als dann letztendlich in Frankreich die Invasion dann auch noch gestartet ist, hat Chaplin dann gesagt, okay, ich werde bewusst das Ende des Films ändern und eben diese Rede mit einbauen. Und genau ähnlich wie am Anfang, was du erzählt hattest mit dem, okay, er soll den Film am besten gar nicht machen, gab es dann auch einige Mitarbeiter von Chaplin, auch von United Artists, die meinten also, oh, mach das bloß nicht mit dieser Rede, weil damit wirst du definitiv irgendwie mindestens $1 Million an den Kinokassen verlieren. Und Chaplin meinte nur so, ja, selbst wenn es 5 Millionen sind, das ist mir egal, ich ziehe das trotzdem durch. Und ein Bonus-Fun-Fact würde ich noch dazu ergänzen, weil das durchaus auch wichtig ist. Er war ja dann, was so die Geschichte dann betrifft, war ja doch sehr vorausschauend gewesen. Also er hat schon Ende der 30er, als er den Film gedreht hat, sehr viel schon erahnen können, was dann letztendlich in Nazi-Deutschland noch alles passiert. Das Einzige, was ihm nicht so gut gelungen ist, ist dann halt die Darstellung des KZs. Das ist ihm auch sehr angekreidet worden, dass das halt zu lächerlich dargestellt wurde. Und Chaplin meinte dann auch in seiner Autobiografie, also so jetzt wörtlich gesprochen, hätte ich von den Schrecken in den deutschen Konzentrationslagern gewusst, ich hätte der große Diktator nicht zustande bringen, hätte mich über den mörderischen Wahnsinn der Nazis nicht lustig machen können. Also dass er doch auch eine gewisse Selbstreflexion dann auch gezeigt hat, wo ich auch sagte, boah, ja. Also ich meine überhaupt, dass man sich diesem Thema auch annimmt, das ist ja schon ein ziemlicher Tobak und er hat ja versucht, das so lächerlich wie möglich darzustellen. Aber klar, ich weiß nicht so, wie weit man da aus amerikanischer Sicht so viel erahnen hätten können, so was da in den KZs irgendwie passiert ist. Von daher finde ich, glaube ich, im Nachgang kann man ihm das auch nicht wirklich vorwerfen, dass es jetzt quasi nur seine Interpretation dessen war, was da eigentlich irgendwie passiert.
Da ist ja relativ interessant, dass an einer Stelle, also zwischendrin gibt es, gibt ja auch hier den Feldmarschall Hering, also Göring, der mir immer irgendwelche Leute bringt, die ihm irgendwelche dämlichen Erfindungen zeigen, die nicht funktionieren. Mhm. Und dann an einer Stelle kommt er auf einmal rein und sagt, ich, keine Ahnung, ob Chaplin da auch was geahnt hat, aber da kommt er rein und dann sagt halt Hering mit einer so vielseitigen Stimme, ah, sie haben so ein ganz tolles Giftgas erfunden, das bringt jeden um. Und dann sagt halt Hinkel, ja, toll, jetzt nicht. Hm. Und ich denke mal nicht, dass Chaplin das jetzt mit Absicht also eingebaut hat. Also Chaplin wird sich in Anführungszeichen nur gedacht haben, gut, vermutlich fürs Feld, also fürs Kriegsgebiet. Hm. Aber das ist dann halt doch schon, wenn man das jetzt so hört, denkt man doch schon irgendwie so ein bisschen, oje. Ja gut, ja. Du konntest es so halt nicht wissen.
Hm. Ja, definitiv. Also ich habe es ja auch gemerkt beim Rewatch, wo ich so auch manchmal dachte, das fühlt sich ganz, ganz schlimm an. Und so, auch wenn es halt eine Satire dann ist, aber da ist immer so ein Körnchen Wahrheit auch drin, definitiv. Und in dem Falle wirklich sehr viel auch. Aber ja, ich glaube, damit können wir jetzt sehr gut zum persönlichen Eindruck rübergehen. Wie stehen wir denn zu dem Film? Also du hast dich ja bereit erklärt gehabt, mit mir über diesen Film zu sprechen. Also wie ist es denn jetzt so, auch jetzt nach dem Rewatch, wie stehst du jetzt zu dem Film?
Ich mag ihn immer noch sehr, sehr gerne, aber es ist halt tatsächlich, wenn man die jetzt in unseren Tagen guckt, da knallt der Film, bedauerlicherweise muss man ja leider sagen, nochmal komplett anders rein, weil ich habe den Film halt so geguckt und ich dachte halt so die ganze Zeit, das ist im Grunde genommen ganz klar gesagt, dass so ein Stück weit auch das Playbook von so ziemlich allen Diktatoren, wir können sie einfach mal so nennen, die jetzt gerade auf der Welt an die Macht gekommen sind. Also ich sag mal nur so ein Beispiel zu Beginn, da fahren sie ja dann durch die Hauptstadt, durch Germania, also die Hauptstadt von Thomanien, mutmaßlich Berlin zu dem Zeitpunkt. Und da sind ja auch einige, also zumindest zwei bekannte Statuen, ich glaube es war die Vilos von Milon und der Denker, mit Hitlergrüßen versehen worden, wo dann halt gesagt wurde, ja, das ist jetzt halt verbessert worden, das sind halt die Kunstwerke, die die Großartigkeit der thomanischen Ideologie zeigen. Und da dachte ich auch so irgendwie, ja, das passiert überall jetzt gerade. Dass halt, wir müssen nur nach Amerika gucken, wo halt Bücher gebracht werden, wo halt die Geschichte umgeändert werden soll, damit das Ganze halt ein bisschen positiver ist. Keine Ahnung, zum Beispiel am bekanntesten, glaube ich, gerade momentan, die Sklaverei. Das werden wir mal ein bisschen wegmachen, die Geschichte. Ein bisschen positiver, ein bisschen mehr im Sinne des weißen Mannes und so ein Kram.
Ja.
Und da dachte ich irgendwie, ja, das stimmt schon. In der Sekunde werden halt Diktatoren halt rankommen oder halt Alleinherrscher dann erstmal halt die Geschichte so umändern, damit halt ihre Ideologie halt gut dasteht. Und alles andere bloß weg und was halt noch da ist und was man halt verwerten kann, dann halt so umändern, dass es einem halt dient. Und das zieht sich ja die ganze Zeit so durch. Ich weiß, also das vielleicht greife ich damit jetzt ein bisschen zu weit in meine interpretatorischen Bemühungen. Aber zum ersten Mal ist mir auch so ein bisschen aufgefallen, dass es zuweilen sowas Ähnliches gibt wie sexuelle Untertöne, dass halt dieser ganze Kram, wenn halt zum Beispiel Chaplin, also Hinkel, mit der Weltkugel da halt herumtanzt und dann halt komplett zärtlich und diesen ganzen Kram, dass ihm dabei echt einer abgeht oder halt, wenn er halt so berauscht ist von der Macht oder wenn seine Untergebenen, also sein engster Vertrautenkreis auch berauscht ist von dem, was sie dort sagen, dass man echt so denkt, irgendwie, sie stehen alle kurz vorm Orgasmus. Also von daher, die Sexualität der Macht, das ist vielleicht unfreiwillig, ich weiß es jetzt nicht so genau, ob er das machen wollte, aber zumindest mir fiel es so ein bisschen aus, ich mag auch komplett fehlgeleitet falsch liegen. Ich finde den Film hochaktuell und ich finde es allerdings sehr, sehr schade, dass halt die den Film gucken müssten und sollten, ihn mutmaßlich nicht gucken werden, weil der Film ist halt, wie du gerade gesagt hast, 85 Jahre alt und natürlich kann man sich immer hinstellen und sagen, ja, das ist Filmkanon, aber um den Filmkanon, so ehrlich müssen wir mal alle zu uns sein, um den scheren sich halt Leute, die halt mit TikTok aufwachsen, mal gar nicht. Ich glaube, der Film ist sogar im deutschen Filmkanon mit drin. Eigentlich gehört zu den Filmen, die an der Schule gelehrt werden sollten. Aber ich möchte sehr gerne den Lehrer oder die Lehrerin sehen, die versucht, ihrer Klasse aus 12-Jährigen einen Schwarz-Weiß-Film mit Charlie Chaplin zu zeigen. Das könnte für alle Beteiligten sehr unschön ausgehen, was ich sehr, sehr schade finde. Weil wenn man begreifen will, wie halt eine Diktatur funktioniert, wie verachtenswert sie ist, weil natürlich Hinkel ist ja als eher tollpatschig und auch ein bisschen doof dargestellt und so ein Kram, aber das wird ja immer dadurch wieder sofort wieder ein bisschen ausgebremst sein, dass Also jedes Mal, wenn man vielleicht denken könnte, ach, der Hinkel, naja, er ist halt ein kleiner Trottel, macht er wieder irgendwas komplett menschlich Verachtenswertes, worunter Menschen leiden müssen. Das finde ich halt auch sehr gut an diesem Film, dass bei aller Blödheit, die halt Hinkel ausstrahlt, bei dem ganzen Tollpatschigen niemals ein Zweifel daran aufkommt, dass er ein Monster ist.
Mhm.
Und das alles mal irgendwie wieder den Leuten zu zeigen und dabei zu lachen, weil durch Lachen dann kann man ja diesen ganzen Wahnsinn immer am meisten enttarnen. Das wäre so wichtig heutzutage. Aber der Film ist da halt fürchte ich leider zu alt für so viele Leute und das macht mich tatsächlich ein bisschen betroffen.
Hm.
Worauf wollte ich hinaus? Ich finde den Film sehr toll.
Ja, gehe ich aber total mit. Also ich finde ihn auch erstaunlich gut und auch jetzt mit seinen über 80 Jahren auf dem Buckel, das ist einfach erschreckend, wie aktuell der ist, wie du es schon auch betont hattest. Also gerade, weil man das jetzt wirklich quasi in, ja, Reload-Version dann auch aktuell so mitkriegt. Also allein, wenn man jetzt jeden Tag in den Nachrichten guckt, was da alles so abgeht, allein in den USA, sei es in Gaza oder sonst irgendwo, oder halt durch Putin ausgelöst und so in der Ukraine, wo auch so denkst, so, es ist so mega gruselig und das sind so Momente, wo ich denke, ich bin froh, dass meine Tochter noch zu klein ist, um das wirklich alles begreifen zu können, was da eigentlich alles abgeht. Also allein so Sachen, also ich kriege das ja ganz viel auch über Blue Sky mit, wo ganz viele ja dann auch vor Ort berichten, was da in den USA abgeht. Also allein diese Szene, wo ja dann die Sturmtruppen zum Beispiel das Ghetto stürmen und dann halt die Leute einfach rauskeschern. Und wie du das quasi in den USA dann auch mitkriegst, wo dann teilweise Kinder aus den Betten rausgerissen werden, so damit dann die Eltern irgendwie abgeschleppt werden können. Und da denkst du, das ist so absurd gruselig. Und da denkst du, wir sind im Jahr 2025. Wir müssten doch eigentlich schon viel, viel weiter sein. Und man versteht das dann nicht, wie Leute, die dann teilweise so absurd wahnhaft dann ticken, wie zum Beispiel ein Hinke oder ein Trump oder ein Putin oder wer auch immer alles da unterwegs ist, wie die es geschafft haben, an die Macht zu kommen. Also, dass die Leute wirklich der Meinung waren, dass diese Personen in der Lage sind, die weltliche Lage zu verbessern. Ich verstehe es nicht. Es ist mir ein Rätsel. Ich meine, gut, wir in Deutschland jetzt aktuell mit AfD und Co., das ist auch nicht so viel besser, ehrlich gesagt, aber ich hoffe so ein bisschen, dass wir nicht wieder an diesen Punkt kommen, wo wir dann wieder quasi eine Rolle rückwärts machen und dann sagen so, ja, hier, und jetzt fangen wir mal an, schön Leute auszugrenzen und sagen so, okay, das sind jetzt die Menschen erster Klasse und die Menschen zweiter Klasse und die halt nur ansatzweise anders aussehen als wir, die schieben wir ab oder die, deren Religion wir nicht verstehen, die schieben wir ab. Und ich denke so, oh, nee, bitte, 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 bitte. Also man sollte eigentlich denken, also gerade, wenn man sich ja auch nochmal diese finale Rede anguckt, wenn man nicht weiß, dass es aus dem Film ist, kannst du das 1:1 auch heute noch vortragen. Das ist wirklich, wirklich erschreckend aktuell. Und wie gesagt, ich bin auch überrascht und so, als ich ja damals in der Oberstufe war, das war ja so Zeitfenster 2003 bis 2007, ich habe eine Ehrenrunde gemacht in der 12. Und dass selbst vor 20 Jahren, dass der Film zum Beispiel bei uns kein Thema war, das finde ich irgendwie traurig und erschreckend. Und ich hoffe mal, dass auch trotz dieser ganzen TikTok-Generation, dass dann doch noch die ein oder anderen doch noch irgendwelche Berührungspunkte mit diesem Film kriegen und dass sie da zumindest auf die finale Rede irgendwie mal dann stoßen werden, dass sie sagen, hey, Moment mal, das ist genau 1:1 die jetzige Situation, wie wir sie gerade erleben. Und ja, ich hoffe mal, dass dann halt wesentlich mehr Leute auch aus der jüngeren Generation, dass die dann vielleicht auch mal sich einen Schubs geben und sagen, hey, wir schauen uns auf jeden Fall mal den Film an, um einfach zu sehen, okay, wie ist es damals abgelaufen, wie wurde es damals wahrgenommen und Moment mal, wir haben 1:1 die gleichen Muster auch heutzutage in irgendeiner Form.
Also zumindest die Rede, die sie relativ häufig auch in kurz, manchmal etwas verkürzter Form, gerne auch mal mit irgendeiner schmissigen, in Anführungszeichen, Musik unterlegt. Also die Rede, die wirkt, die ist tatsächlich, glaube ich, mittlerweile mit am bekanntesten aus dem Film und halt der Tanz mit der Weltkugel natürlich. Also die Rede, die wirkt weiter nach und ich wünsche mir wirklich, dass mehr Leute das sehen, sie sich vielleicht wirklich denken, okay, ja, das stimmt. Also er sagt an irgendeinem Punkt, glaube ich, das Radio und die Flugzeuge haben uns näher gebracht. Wir können jetzt heutzutage noch das Internet dran machen, aber ansonsten, ja, man könnte die Rede 1:1 einfach übernehmen. Irgendein Mensch diese Rede, keine Ahnung, irgendein Typ bei irgendeiner Preisverleihung sagt exakt diese Rede rund und alle würden, und wenn jemand nicht weiß, dass diese Rede aus dem Film stammt, würde vermutlich sagen, das war eine brillante Rede. Warum sagt das denn sonst keiner? Also von daher finde ich sehr gut, dass Chaplin das gemacht hat. Ich weiß, in früheren Zeiten habe ich immer, also immer, ist jetzt auch nicht auf täglicher Basis passiert, aber ich habe früher immer gehört, dass viele tatsächlich ihm diese Rede auch noch viele Jahre später angekreidet haben, weil sie gemeint hatten, da verlässt der Film halt das Gebiet der Komödie und wird halt zur moralisierenden Botschaft. Mhm. Ja, keine Ahnung. Ich sag mal so, vielleicht hatten wir vor 30 Jahren noch den Luxus gehabt, das zu sagen, dass vielleicht irgendwie ein etwas geckigeres Ende besser gewesen wäre. Jetzt haben wir den Luxus jetzt nicht mehr, leider. Und deswegen sage ich jetzt, Stand heute, gut, dass er diese Rede ans Ende gepackt hat.
Ja.
Das eigentlich Ende soll ja, glaube ich, gewesen sein, dass er gesagt hätte, ja, der Krieg ist vorbei, geht alle nach Hause und dann hätten alle getanzt. Von mir aus. Keine Ahnung, wie das Ende ausgesehen hätte. Vielleicht hätte es ja auch irgendwie so eine Qualität gehabt, die wir jetzt nicht erahnen können. Aber so wie es jetzt ist, absolut großartig.
Ja, definitiv. Ich meine, das ist ja wirklich so ein fulminanter Monolog, den er da führt, wo er dann auch weniger als 10-mal geblinzelt hat, wo ich auch so denke, so, wow, das musst du auch erstmal hinkriegen in irgendeiner Form. Und ich hatte ja auch mal die finale Rede auch nochmal rausgesucht, um einfach nochmal auf den Text irgendwie einzugehen, wo ich dachte, das ist einfach so aktuell. Also ich versuche gerade die Passage zu finden, wo ich auch dachte, ja, das klingt wirklich wie 1:1 heute. Warte mal, wo heißt also genau hier, wo es um die Technik geht. Da heißt es: Die Habgier hat das Gute im Menschen verschüttet und Missgunst hat die Seelen vergiftet und uns im Paradeschritt zu Verderb und Blutschuld geführt. Wir haben die Geschwindigkeit entwickelt, aber innerlich sind wir stehen geblieben. Wir lassen Maschinen für uns arbeiten und sie denken auch für uns. Die Klugheit hat uns hochmütig werden lassen und unser Wissen kalt und hart. Wir sprechen zu viel und fühlen zu wenig. Aber zuerst kommt die Menschlichkeit und dann die Maschinen. Vor Klugheit und Wissen kommt Toleranz und Güte. Ohne Menschlichkeit und Nächstenliebe ist unser Dasein nicht lebenswert. Aeroplane und Radio haben uns einander näher gebracht. Diese Erfindungen haben eine Brücke geschlagen, von Mensch zu Mensch. Die erfordern eine allumfassende Brüderlichkeit, dass wir alle eins werden. Millionen Menschen auf der Welt können im Augenblick meine Stimme hören. Millionen verzweifelter Menschen, Opfer eines Systems, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Unschuldige zu quälen und in Ketten zu legen. Und es ist einfach so, also wie gesagt, wenn du den Kontext nicht weißt von diesem Monolog, du kannst es wirklich heutzutage auch wieder verwenden und ich würde mich nicht mal wundern, wenn manche das dann auch in dem Kontext sogar teilen auf Social Media oder Ähnlichem, weil das kannst du wirklich so einfach recyceln, in Anführungszeichen, und es ist einfach wirklich traurig so. Ich meine, gut, wahrscheinlich würde man weniger von Soldaten und Kameraden sprechen, aber der Inhalt ist im Grunde genommen der gleiche. Also, wo es ja wirklich darum geht, also auch ganz heftig fand ich dann gegen Ende, da heißt es: Versprochen haben die Unterdrücker das auch, also im Sinne von gleiche Chancen schaffen für die Jungen und die Alten. Genau. Versprochen haben die Unterdrücker das auch, deshalb konnten sie die Macht ergreifen. Das war Lüge, wie überhaupt alles, was sie euch versprachen, diese Verbrecher. Diktatoren wollen die Freiheit nur für sich. Das Volk soll versklavt werden. Wo du auch denkst so, bäm, das ist so wirklich so Mic-Drop-mäßig. Wo du auch denkst so, yo, also da hat Chaplin wirklich sehr gut auf den Punkt gebracht. Und gerade durch dieses Stilmittel, wo er die vierte Wand auch so durchbricht, ich finde, das catcht einen so ungemein. Also zwischenzeitlich hat ja dann die weibliche Hauptfigur Hannah ja auch so einen Moment, wo sie ja auch einmal direkt so in die Kamera guckt und dann sagt so, hey, werden wir jemals mal ein Leben haben, wo wir frei von Angst sind, wo wir nicht ständig Angst haben müssen, dass wir irgendwie weggebracht werden, so dass wir einfach, ja, normal leben können und dass wir einfach genauso anerkannt werden wie alle anderen Menschen auch. Und ich dachte so, das ist einfach so herzzerreißend, wenn man das auch heutzutage sieht. Das hat dann, böse gesagt, so ein Geschmäckle auf einmal, wo man denkt so, oh, das kann man dann nicht mehr einfach nur im Kontext des Zweiten Weltkriegs dann irgendwie sehen und mit der NS-Zeit, sondern es ist einfach immer noch heute unglaublich genauso wichtig wie damals. Und das ist erschreckend.
Also Turner Classic Movies hat das Ganze jetzt gerade hochgeladen, so als losgelösten Clip auf den Kanal auf YouTube tatsächlich. Und dass die ausgerechnet den hochladen, den Clip, spricht vielleicht auch Bände.
Mhm.
Allerdings eine Sache, bevor er irgendwie komplett untergeht. Natürlich alles super hier, Charlie Chaplin, Hinkel, tolle Sache. Aber Jack Oakey als Benzino Napoloni, ich finde, den sollten wir doch kurz erwähnen. Also, und vielleicht auch länger. Weil, er ist ja Mussolini. Und meine Güte, also ich muss ganz ehrlich sagen, da hat Chaplin meinen absolut erstklassigen Casting-Griff gemacht. Mhm. Also die anderen sind auch gut. Hier der Typ, der hier einen Feldmarschall Hering spielt, auch hier Garbage, der halt Goebbels sein soll.
Ja.
Gut, also castingmäßig hat er echt gute Griffe gemacht. Aber tatsächlich Jack Oakey halt als Napoloni ist halt am prominentesten, weil er noch die meiste Screentime hat. Und meine Fresse, also der steht halt Chaplins Hitler-Darstellung echt in absolut nichts nach. Mhm. Der hat der hat auch seinen inneren Mussolini komplett gechannelt, ja. Und dieses ganze Bombastische, dieses ganze irgendwie, ich bin hier der King, und das führt ja auch so mit zu einer der lustigsten Sequenzen, wo die beiden dann im Grunde genommen ihren Machtschwanzvergleich machen,
oh Gott, ja.
Und einer den anderen versucht irgendwie zu übertrumpfen. Das ist ganz großartig. Die wollte erst hier Garbage, also Goebbels, irgendwie sagt, passen Sie auf, wir haben einen Plan hier. Der muss durch den ganzen Gang gehen hier. Der muss auf Sie zukommen. Und wenn, dann platzieren wir ihn so, dass er immer auf ihre Büste gucken muss. Und dann auch auf so einen etwas kleineren Sitz und so ein Kram. Und das
ist psychologische
Kriegsführung. Da läuft ja hier alles.
Ja.
Und da macht er hier Napoloni halt kompletten Strich durch die Rechnung, weil er erstmal irgendwie so durch die Hintertür reinkommt. Mhm. Einfach hinter ihm und dann, hey Hinkel, alter Kumpel, nimm auf den Rücken, haut uns so ein Kram und dann ein Streichholz an der Büste anzündet. Aber und der Stuhl ist auch ganz großartig, so ein merkwürdiger Stuhl, der halt so wie 10 Zentimeter großes Stuhlbein hat und so ein Kram. Und dann hat die Sache auf diesen Frisierstühlen, wo sie sich dann irgendwie ganz hoch, so hochhebeln. Also ganz großartig. Und halt die ganze Zeit, er hat auch die Gestik halt, dieses Lippen hervorschieben von Mussolini auch total großartig drauf. Also Respekt.
Ja, ja.
Man muss die noch so erwähnen, definitiv, weil mit die grandioseste Sequenz im ganzen Film ist, die Sequenzen ist mit den beiden zusammen. Da haben sich zwei gesucht und gefunden und spielen sie die Bälle zu und wissen auch ganz genau, wir sind die Kings, wir haben die besten Szenen im Film, also machen wir was draus.
Ja. Ich hatte auch irgendwie gelesen, dass die beiden dann einfach so viel Spaß zusammen in diesen Rollen dann auch irgendwie hatten, dass sie einfach gesagt haben, so, wir bleiben einfach in Character und gehen dann in den Filmkostüm einfach auf eine Kostümparty von der einen befreundeten Schauspielerin, wo ich auch dachte, so, wow, das muss man auch erstmal machen, so vor allem, weil es ja eigentlich komplett alles closed set war, also eigentlich durfte gar nichts nach außen dringen, so von dem Film, aber da haben sie gesagt, oh ja, das machen wir einfach mal, lülülü, also, fand ich auch bitter, aber ja, die beiden sind auch unglaublich witzig, also allein diese ganze Ankunftsszene mit diesem völlig bekloppten Zug von wegen so vor und zurück, vor und zurück und so. Und die arme Frau von Mussolini, die völlig geschockt worden, die dachte so, oh Gott, das
ja.
Bitte lass uns anhalten, ich kann nicht mehr. Und ja, wo man auch wirklich merkt und so, da sind wir auch schon ziemlich deep dive drin, so in dem Analyseteil auch, dass es ja auch in diesem Film ganz viel um so ein fragiles männliches Ego geht. Also das betrifft ja irgendwie alle Männerfiguren in diesem, also alle rund um Hinkel auf jeden Fall, wo man das Gefühl hat, so, oh, also den braucht man nur einmal querkommen so und dann haben sie sofort irgendwie einen cholerischen Anfall zum Hinkel oder machen sonst irgendwelche Geschichten, so, wo auch du denkst so, boah, red doch einfach miteinander, seid doch nett zueinander. So, aber nein, ihr müsst dann diesen Dauerschwanzvergleich machen. Also das ist schon, und das sieht man ja heutzutage ja auch. Dann so gefühlt versuchen sich alle immer gegenseitig zu übertrumpfen, vor allem so, ich bin der größere, stärkere, mächtigere, beliebtere, was ich, alles. Also, und das wird ja hier auch schon sehr schön so vor Augen geführt, von wegen so, das ist einfach super lächerlich, was die eigentlich abziehen. Und es ist völlig sinnlos, was sie da abziehen. Und das trifft Chaplin hier auf jeden Fall on point. Das finde ich auch sehr gut.
Gut, aber nochmal kurz auf die Rede kurz zurückkommt. Mir fiel ein, bevor halt Hinkel, also der Barbier in diesem Fall in der Rolle von Hinkel, halt seine Rede hält, spricht er ganz kurz noch Garbage, auch noch eine Einleitung. Und die macht einen auch komplett fröstelnd. Ich hab's mir nicht aufgeschrieben natürlich, weil vorhin leider dann vergessen, weil ich mich auf die Rede halt konzentriert hatte von Chaplin, aber wo halt auch sowas sagt wie irgendwie, ja, Freiheit, bla bla bla, steht nur dem Fortschritt im Wege und das werden wir jetzt verbieten. Und das ist halt eins, also auch irgendwie dieser Gedanke von diesen ganzen Tech-Bros, die jetzt irgendwie an die Macht gekommen sind, sowas wie Mark Zuckerberg und so ein Kram,
oh Gott,
Individualität, ja. Freiheit und der ganze Kram, brauchen wir halt natürlich nicht, muss abgeschafft werden, weil nur so können wir halt den Fortschritt erreichen und damit eine bessere Welt und damit müssen wir die Sachen beseitigen, die dem halt im Wege stehen. Das ist halt eine perfekte Einleitung halt zu der humanistischen Rede von Chaplin. Ja. Also ich finde es, also gut, also hier im Henry Daniel heißt der Typ, als Garbage, der ist gut, der hat eine etwas undankbare Rolle, weil der ist halt im Grunde genommen so der kalte Intellektuelle, der halt Chaplin so sagt, wie er sich verhalten soll, also Hinkel, der hat halt nicht so viele Sachen, wo halt komödiantisch mitarbeiten kann, aber die paar Sachen, die er hat, die trifft halt ganz großartig. Ich glaube, er geht immer so ein bisschen unter, aber diese eine kurze Szene, wo er diese Einleitung macht, halt zu der Rede von Hinkel, beziehungsweise dem Barbier, die ist on point und zeigt halt genau das, die Gedankengänge von solchen Menschen. Also auch mal ganz kurz Kudos an diesem Mann.
Ja, ja. Auf jeden Fall, für mich ist er wie so eine Mephisto-Figur die ganze Zeit, also wo dann auch so ein bisschen gespiegelt wird, ohne Gorbitsch hat Hinkel eigentlich gefühlt keine eigenen Ideen. Er reagiert immer gefühlt nur auf das, was dann Gorbatsch dann ihm dann so zuflüstert, so ein bisschen von, ja, wir können ja das machen, wir können jenes machen, so, und mal reagiert Hinke so da drauf, so euphorisch, manchmal sagt er so, nee, wie gesagt, so Hinke ist ja da so sehr cholerisch, fragil unterwegs, und sobald er auch nur einmal irgendwas blöd kommt, dann, also das sieht man ja dann auch bei Hering so, wo er dann irgendwie im Tomanisch dann irgendwie ihn dazu labert und dann ihm die ganzen Ordner wieder alle abreißt und so. Und Hering weiß gar nicht, wohin mit sich. Und das ist einfach so, so bizarr und so. Aber das ist halt auch gut verkörpert, wo man ja auch merkt, okay, Hitler war oft mal ein ähnlicher Typ, so dass man sagen konnte, okay, der, man durfte ihm bloß nicht querkommen, so ohne, dass er dann sofort einen Ausraster kriegt. Und das ist ja schon hier sehr schön ins absurd Lächerliche dann auch gezogen, dass man weiß, okay, das ist einfach, man darf eigentlich solche Figuren nicht ernst nehmen, oder was heißt nicht ernst nehmen, aber zumindest man darf ihnen eigentlich nicht mehr Macht verleihen, als ohnehin das in der Geschichte passiert ist. Und das sieht man auch heutzutage, finde ich ja auch so krass, also das hat man ja zum Zeitpunkt der Aufnahme ja auch gesehen, da hat man ja neulich ja die Fälle gehabt mit den US-amerikanischen Satire-Sendungen, wie zum Beispiel mit Stephen Colbert und Jimmy Kimmel, wo man ja wirklich sehr genau sieht, okay, die mögen es wirklich, wirklich, wirklich gar nicht, wenn man sich über die lustig macht. Und wo ziemlich alle Comedians sich darüber einig sind, es ist egal, wer du bist, ob du der Präsident bist oder sonst irgendwas, wenn du in so einer öffentlichen Position stehst, dann musst du damit rechnen, dass man sich über dich lustig macht. Und hier in Deutschland ist zum Beispiel mit Heute Show und Ähnlichem, das ist ja auch Teil der Meinungsfreiheit, dass man sagen kann, hey, durch Satire kann man ja auch auf Missstände auch hinweisen. Und wenn man halt so fragil gebaut ist, dass man sagt so, ja, nee, es darf nur Gutes über mich berichtet werden, ja, sorry, dann werd nicht Präsident oder werd nicht Politiker oder sonst irgendwas. Dann ist das der falsche Posten für dich, in Anführungszeichen.
Definitiv. Aber mittlerweile ist es ja auch das Problem, dass du halt diesen ganzen, also heutzutage diesen fast schon quasi religiösen Aspekt bei all diesen Leuten drin haben, die empfinden sich ja quasi als Götter. Also von daher, und über Gott macht man ja keine Witze. Und das ist wohl auch nur das große Problem, was jetzt hier einkommt. Vor allen Dingen Trump, mal ganz ehrlich, der Typ war mal im Fernsehen. Eigentlich müsste der doch wissen, wie das Spiel läuft. Also es ist einfach ein fragiler, dummer, kleiner Mann, den halt die Weltgeschichte an einen Platz gespült hat, wo er tunlichst nicht hingehört hätte. Aber davon ist die Weltgeschichte ja bedauerlicherweise nicht arm, von irgendwelchen fragilen kleinen Männlein, die Probleme hatten, die am besten mal mit dem Teddy in ihrer Kindheit gekuschelt hätten, dann wären sie gesünder rausgekommen. Und jetzt umarmen sie halt die Welt mit dem Ergebnis, was wir auch im Film dann sehen, der irgendwie deprimiert zurücklässt.
Ja, leider, leider. Also, ich weiß nicht, es gab ja irgendwie auch mal so Witze von wegen, also bei Hitler zum Beispiel von wegen so, ja, wenn er damals nicht an der Kunstakademie abgelehnt worden wäre, so, dann wäre das alles nicht passiert und so, wo ich mir denke, naja, hätte Fahrradkette. Also ich glaube, so weit kann man das leider nicht wieder so rekonstruieren und ja, ich bin mal gespannt, auch jetzt allein in den USA, wie sich das alles weiterentwickelt. Also, wie den letzten Task, den ich irgendwie mitbekommen hatte, war ja irgendwie seitens Elon Musk, der versucht jetzt irgendwie Netflix dahin zu drängen, alles, was irgendwie mit Queerness irgendwie zu tun hat in Serien oder Filmen und sowas, dass man das alles aus dem Programm wieder rausschmeißt. Wo ich auch so denke, so, hui, nice try, aber wir haben ja schon bei der Aktion mit Jimmy Kimmel ja dann gesehen, also so einfach kannst du nicht einfach Sachen absägen, das geht nicht. Also die einfachen Leute in Anführungszeichen mögen vielleicht nicht so viel Macht haben, aber offenbar hat ja bei der Jimmy Kimmel Show das schon gereicht, dass alle möglichen Leute gesagt haben so, ich kündige einfach mein Disney-Abo, dann tut's denen halt auf finanzieller Ebene weh. Und dann auf einmal, gefühlt zwei Tage später, ach ja, nee, wir haben uns doch geeinigt, lö, und jetzt ist doch alles wieder gut. Und ja, Trump ist natürlich entsprechend nicht begeistert davon. Und denkst du auch so, ja. Aber sowieso, dieser ganze religiöse Wahn ist mir auch ein absolutes Rätsel. Also ich stehe dem Ganzen auch absolut kritisch gegenüber, wo man das Gefühl hat, so ja, die Bibel wird dann immer so vorgeschoben im Sinn von so, ja, das ist meine Legitimation dafür, so zu agieren, wie ich will. Aber theoretisch müssten sie ja wirklich eins zu eins das befolgen, was da drin steht. Und das ist teilweise so widersprüchlich und es macht vorne und hinten keinen Sinn. Das kriegt man ja teilweise auch hier in Deutschland mit, wenn man da so ein paar religiöse Fanatiker dann zum Beispiel auf YouTube sprechen hört und denkt sich auch so, ich habe keine. Bist du dir sicher, dass du das verstanden hast, was in der Bibel da drin steht? Und aber gut, vor allem auch in den USA, da gibt's ja da, ich glaube, wie war das, die Fundamentalisten, die ja, oder die Evangelikalen, die sind ja ein ganz eigenes Völkchen für sich, wo ich auch denke, so, boah, ich will nicht in deren Nähe sein, in irgendeiner Form. Also ich bin froh, dass wir nicht in den USA aktuell leben, wobei hier in Deutschland ist es ja teilweise auch nicht viel besser, wenn man sich so anguckt, was so mit AfD und sowas alles abläuft. Aber man kann nur hoffen, dass es nicht so extrem wird wie in den USA aktuell oder in anderen Ländern.
Ja. Vielleicht mal was zum Film wieder. Das wird hier, das wird alles so schwer, meine Güte. Ja, ich kann was komplett Banales sagen, damit wir wieder beide aus diesem Tümpel der Depression rauskommen. Mhm. Das ist jetzt was komplett Albernes, deswegen sag's mal einfach. Also, Paulette Goddard, zu Beginn, wenn sie auftritt, läuft sie durch das Ghetto und ist da halt so, was ist sie, ein Hausmädchen? Ich denke, sie ist ein Hausmädchen. Also, und damit man halt sieht, dass sie halt hart arbeitet, hat ihr halt die Maskenbildnerin so ein bisschen Schmutz ins Gesicht geschmiert. Mhm. Und ich weiß, das Ding komplett albern, das hat mich irre gemacht. Ich habe die ganze Zeit gedacht, es hat, also, das keine Ahnung, ob es ein innerer Monk oder sowas gewesen ist. Sie hat zwei, also beim ersten Mal sind es so Streifen, beim zweiten Mal hat sie einen richtig dicken Fleck und ich denke die ganze Zeit, Mann, reib diesen verdammten Mist aus dem Gesicht, das macht mich irre. Das ist kompletter Unsinn, ich weiß das auch, aber das hat mich echt... Ich habe echt so gedacht, Mann, ich will diesen Fernseher reinlaufen und ihr ein Taschentuch reichen. Und wenn sie sagt, nee, ich will nicht, dann wische ich ihr das verdammte das Gesicht ab. Ist mir völlig egal, ob sie mir ein paar feuert. Ich weiß, das ist halt natürlich komplett albern, aber hat mich komplett gestört.
Ich verstehe, was du meinst. Total. Ich kenne das ja aus meiner Perspektive. Wie gesagt, ich bin ja gelernte Kostümbildnerin auch. Und mich stört es zum Beispiel auch total, wenn man irgend so eine Art Setting hat, wo man das Gefühl hat, so ja, das müsste eigentlich irgendwie dreckig sein oder ähnliches, aber wenn dann halt Maske und Kostüm ultra clean ist oder halt genau das Gegenteil, dass es dann so uncanny wirkt, da drehe ich auch jedes Mal durch. Ich denke, also zum Beispiel, wenn man so ein Setting hat, wo man das Gefühl hat, so das müsste eigentlich alles super dreckig sein, aber es sieht alles so ultra clean aus, wie gerade frisch gebügelt aus dem Schrank rausgeholt, da werde ich auch wahnsinnig. Da denke ich mir auch so, ich brauche Patina, es soll realistisch aussehen, aber klar, wenn Paulette in dem Fall dann, oder halt Hannah, dann da so ein, zwei Fleckchen da im Gesicht hat, das wirkt sehr aschenputtelmäßig, fakig, aber gut, in den 30ern hat man es oft mal ein bisschen anders gesehen bei Schwarz-Weiß-Film. Vielleicht muss man da noch ein bisschen extremer arbeiten. Ich weiß es nicht, aber ich verstehe deinen Punkt. Ja.
Dann kommen wir doch noch ein bisschen kurz zu dem Slapstick-Kram, weil jetzt könnte man natürlich, wenn man das hier so hört, so denken, oh, das ist irgend so eine Art total geerdete Satire, wo halt die ganze Zeit irgendwie so die großen Weltprobleme ausdiskutiert werden. Nee, wir haben es ja mit Chaplin zu tun, das heißt, wir haben eine ganze Menge großartiger Slapstick-Sachen, also sprich, da wird auch mal eine Sahnetorte durch die Gegend geworfen oder halt jemand bekommt eine Pfanne auf den Kopf und danach tanzen die beiden, also... Was vielleicht bislang noch nicht so ganz rübergekommen ist, der Film ist übrigens auch sehr lustig. Mhm. Also es geht nicht nur darum, dass es ein Weg ist, damit am Ende halt Chaplin seine große Rede halten darf, sondern man kann bei dem Film auch lachen. Also vielleicht kam es bislang noch nicht so ganz rüber.
Es ist halt eine schwarze Komödie.
Ich mag ja schon, also den, ja, also es fängt ja schon ganz großartig an, wo es halt noch im Ersten Weltkrieg spielt und sie dann halt einen Blindgänger da haben, der halt aus der Kanone rausgeplumpst ist und du dann halt eine Reihe hast, in absteigender halt Hierarchie und der Vorste sagt hinter ihm, mach du mal. Der sagt zu dem hinter ihm, mach du mal und der dreht sich zu Chaplin um und meint dann, ja, mach du das mal. Der dreht sich auch um, da ist aber keiner mehr und deswegen muss er da halt hingehen. Und das findet so ein bisschen seine Spiegelung, so ein ganz klein bisschen später, wo dann halt Schulz, also Kommandant Schulz, das erste Mal kommt es und sich im Ghetto versteckt und der dann halt sagt, wir müssen hier ein Himmelfahrtskommando machen, wir brauchen einen Märtyrer. Irgendeiner von uns muss in den Palast von Hinkel gehen und sich in die Luft sprengen. Wir machen das folgendermaßen. Wir haben hier 6 Puddings rumstehen, in einem ist eine Münze und wer die Münze rausholt, der wird sich dann halt opfern für die gerechte Sache. Jetzt hat allerdings Hannah gemeint, das ist völliger Blödsinn, das ist völliger Mumpitz. Ich habe in jeden von diesen Puddings eine Münze reingesteckt. Und dann schieben sich alle nach und nach halt ihre Münze zu und dieses halt Weiterreichen von, in Anführungszeichen, Verantwortung, ist eigentlich ist entlarvend tatsächlich.
Es ist eine großartige Szene, vor allem, man muss ja auch bedenken, Chaplin hat ja zuvor vor allem ja Stummfilme gemacht. Entsprechend war das natürlich gang und gäbe in seinen Filmen, dass es da ganz viel diese Slapstick-Szenerie dann auch gibt. Und als dann halt das rauskam, von wegen so, er macht jetzt auch mal einen Tonfilm, er war ja verhältnismäßig spät dran an dem Ganzen, merkt man aber auch schon so, ja, er spielt zwar auch mit Ton und Sprache und Ähnlichem, Aber so ganz frei von dieser klassischen Slapstick, wie er vorher das gemacht hat, ist er auch nicht frei. Wie du sagtest, diese Szenerie mit den Münzen, was auch musikalisch unglaublich schön untermalt wird, wird dieses Dün, 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 Dün. Und das ist einfach, wie die sich alle so gegenseitig immer die Politik hin und her schubsen und dann irgendwann Chaplin oder halt der jüdische Barbier dann so auf oder dann die ganzen Münzen auf einmal Interesse hat und dann Schluck aufkriegt und man hört die ganze Zeit so pling, pling und du denkst auch so, ja, also das ist, vor allem ist auch in der Szene so geil mit Schulz, dass er zwar diesen Plan schmiedet mit diesen Puddings, aber selber sagt so, ja, nee, aber ich kann da nicht mitmachen. Oh, so denkst du, ja, nee, ist klar. Also, du hältst dich schon daraus aus der ganzen Aktion. Aber es war deine Idee. Nice try. Oder auch die Szene, die ich auch sehr, sehr liebe, das ist direkt nach Hinkels Globustanz. Da sieht man halt einen Gegenschnitt dann zu unserem kleinen Friseur oder Barbier, wo er zu dem ungarischen Tanz Nummer 5 von Brahms dann einem Kunden dann halt im Bart schneidet. Und das ist einfach so on point dann irgendwie gespielt und so. Ich meine, die haben das im Nachgang mit dem Orchester dann nochmal entsprechend angepasst, aber allein so, wie er dann irgendwie dann sein Rasiermesser entsprechend schleift und so und dann halt im Takt der Musik da den Schaum aufträgt, das ist einfach, ich liebe diese Szene. Ich freue mich immer jedes Mal, wenn ich die sehe. Und das macht das Ganze dann wieder ein bisschen leichter, dass es nicht alles nur depressiv, düster, schwer ist, sondern dass ab und zu mal so Lichtmomente sind und mein Chaplin war ja auch ein absoluter Perfektionist, also allein der Globustanz, da hat er, glaube ich, über 2 Monate dran gearbeitet, diese Szene zu drehen. Wo ich denke so, wow, also das ist schon ambitioniert. Aber er wollte es halt perfekt machen.
Kann ich mal kurz meine beiden Lieblingsgangs sagen?
Sehr gerne.
Die sind tatsächlich bei Hinkel, das ist nämlich dann, wo er halt so 2 Leute vorgeführt bekommt, die Erfindungen gemacht haben und das ist so völlig so trocken, so komplett so beiläufig, da kommt halt erst so ein Typ an und meint halt irgendwie, hier, ich habe eine komplett kugelsichere Weste entwickelt, hier, nehmen Sie diese Waffe, schießen Sie auf mich und dann schießt halt Hinkel und der fällt einfach um und dann einfach so geht er wieder einfach raus und das kommt so unvermittelt so völlig aus dem Nichts, ganz großartig, aber noch viel besser finde ich halt irgendwie, da kommt irgend so ein Typ, der meint, er hat einen Fallschirm gemacht, nach 8 Metern öffnet er sich automatisch in diesem Hut und dann, ich kann es Ihnen zeigen. Und dann springt er aus dem Fenster und halt Hinkel und Hering gehen nur zum Fenster hin, gucken runter, kurzes Schweigen. Hinkel guckt Hering an, nur rollt mit den Augen, meint irgendwie, warum verschwenden Sie meine Zeit? Und geht dann wieder. Finde ich großartig. Also ich muss mich totlachen dabei. Das ist toll. Ist ja. So trocken.
Ja, aber überhaupt die ganze Szenerie, wo man ja wirklich sieht, wie Hinkel bei sich dann halt irgendwie agiert. So, der wirkt ja wie einer, der die ganze Zeit durchhasselt und dann quasi irgendwie im 2-Minuten-Takt, dann schreibt er irgendwie einen Brief. Und dann geht er irgendwie dahin, um sich malen zu lassen. Und dann wird er wieder abkommandiert. Und von wegen so, okay, hier, hört mal auf, mich zu malen, bitte mit Ton zu formen. Ich muss jetzt dahin. Und dann ist er wieder kurz 1 Minute da, um Klavier zu spielen. Und dann ist er wieder da. Und wo auch denkst du so, pum, 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 von einem Punkt zum nächsten Switch. Und das ist halt so grotesk. Und vor allem, zum Beispiel bei den beiden Künstlern, die dann völlig gefrustet sind, dass er nicht mal 1 Minute stehen bleiben kann, damit sie ihn porträtieren können. Und dann dachte ich, ja, also das zeigt einfach, wie absurd das Ganze ist. Und dass da einfach irgendein Soldat da steht, um dann halt für den Brief dann irgendwie da ein bisschen mit der Zunge drauf zu tupfen, wo man auch merkt, so, das ist, er braucht ja gefühlt für alles einen Handlanger. Also es ist so weird.
Und auch ganz toll, wie er halt so seine Nonsensrede hält und dann so ganz lang diese irgendwie macht. Und dann kommt nur ein Buchstabe und dann sagt er halt nur irgendwie mal ganz kurz hick und dann wird ein ellenlanger Text geschrieben. Das ist fast schon surreal.
Ja, also, ja. Genau, die ist auch großartig. Und wohingegen so, also vorher, wo er dann relativ lang was gesagt hat und auf einmal macht sie nur so tschitschuk. Und er guckt noch so von wegen so, okay, hat sie das wirklich alles getippt? Und er so, okay, ja, er hat es abgenickt. Und wie du sagtest, als er dann nur so 2 Buchstaben sagt, dann auf einmal rattert sie dann einem fort. Das ist auch sehr schön geschehen. Aber es war auch ziemlich gruselig, weil es ja dann auch die Szenerie dann gibt, wo er dann gegenüber der anderen Sekretärin dann sehr übergriffig wird, wo auch so denkst so, ja, das ist leider für Diktatoren auch nicht so ganz unüblich, dass sie dann meinen, so, okay, wir sind einfach wie so ein Raubtier und nehmen einfach die nichts besser, die uns dann vor die Füße fällt. Das war auch schon wieder etwas, wo ich dachte, das ist sehr unangenehm zu gucken.
Halt das Animalische eines Diktators, nicht wahr? Der kann sich, wie du schon gesagt hast, nehmen, was er will. Er ist ja von Gott gesandt.
Ja. Wohingegen, dann wirkt natürlich dann halt dieser Globustanz dann halt so unglaublich witzig, weil du ja meinst, es hat ja auch so eine sexuelle Komponente. Das Ding ist halt so diese Art von Tanz mit irgendwie so einem Ball irgendwie oder so einer Blase irgendwie zu agieren. Das kommt ja anscheinend aus dem Burlesque-Bereich, was ja wiederum was sehr Erotisches an sich hat. Und das war ja anscheinend damals so Common Knowledge, diese Art von Tänze zu kennen. Und entsprechend, als dann die Leute dann im Kino diesen Tanz gesehen haben und das erkannt haben, war das natürlich für sie besonders großartig, dass dann quasi diese parodierte Version von Hitler auf einmal eine Art Burlesque-Tanz dann irgendwie performt mit so einer riesigen Weltkugel. Und dann völlig dramatisch dann auf einmal dann sich auf den Schreibtisch stürzt, weil dieser Globus natürlich kaputt gegangen ist. Und dann denkst du, ja. Aber das fand ich auch interessant, das hatte ich auch irgendwie gelesen, dass dann in dieser Szene und in der finalen Redeszene beides mal Musik aus Wagners Lohengrin gespielt wurde, wohingegen beim Globustanz die Musik nicht zu ihrem Höhepunkt kommt, sondern vorher abbricht durch den Knall. Aber bei der finalen Rede wird die Musik komplett ausgespielt und da kriegt sie tatsächlich ihren Höhepunkt, wo ich dachte so, guter Griff in die Musikkiste, das fand ich sehr gut. Also, dass man das, dieses sehr subtile Element dann tatsächlich wieder aufgegriffen hat. Das fand ich erstaunlich dann so, dass Chaplin das offenbar so weit dann auch sich dann überlegt hatte.
Ja, und wie passend, Wagner.
Wagner, genau, so wollte ich sagen, das ist dann so quasi der Klischee-Komponist, wo man sagt so, ja, darauf stehen die irgendwie alle gefühlt. Auch wenn das ja auch alles sehr verzerrte Darstellung von germanischer Mythologie dann irgendwie ist, dann von dem, was dann so in seinen Opern dann so stattfindet. Genau, auf irgendwas wollte ich noch gerade eingehen. Ja, was ich auch irgendwie bizarr fand, war ja, was das Thema Osterlitsch, du hast ja, glaube ich, immer Ostrich gesagt, aber ich glaube, es ist Osterlitsch in der deutschen Synchro, dass er ja, das immer so als ja, das Paradies stimmt. ever immer dann gepriesen wird. Aber letztendlich wird ja dann auch gezeigt, und ja, es ist schön, wenn ihr da irgendwie hinfliegen könnt und ihr erstmal eine schöne Zeit habt, aber letztendlich seid ihr dort auch nicht sicher. Also das kann euch da genauso fremd werden, wenn dann halt die Leute da einmarschieren. Das fand ich dann auch schon so ein bisschen bitter, wo ich dachte so, naja, im Grunde genommen klammern sich Hannah und die anderen so ein bisschen an diese Hoffnung von wegen so, wenn sie nach Osterlitsch gehen, so, da wird alles gut und dann können wir frei sein und wir werden nicht verfolgt. Aber ja, da helfen die Ländergrenzen offenbar auch nicht. Das fand ich dann schon wieder ziemlich zynisch dann auch.
Keine Ahnung, wie Ostrich kam, Entschuldigung.
Also, alles gut.
Ja, nee, wie du jetzt auch gerade gesagt hast, es gibt halt einfach nichts, wovor man flüchten kann. Wenn halt erstmal diese verdammte Machtmaschine läuft, dann hält sie halt einfach nichts mehr auf. Die walzt sich halt dann ganz einfach über den Kontinent bis über die ganze Welt, wie es dann noch beinahe so gekommen wäre, wenn die Alliierten Hitler nicht gestoppt hätten. Mhm. Also, ich sag's nochmal, Hinkel ist ein lustiger Hans Wurst in diesem Film, aber an keinem, es gibt auch ein paar Szenen, wenn er halt diese Reden hält und dann mit dieser Nahaufnahme, da wirkt er auch bedrohlich. Also ist jetzt nicht so, dass man immer sagen kann, dass er immer irgendwie lustig und ulkig ist. Wenn er halt wirklich mal so wirklich in seinem kompletten Zorn spricht und die Kamera wirklich in Nahaufnahme nur sein Gesicht zeigt, dann schafft es Chaplin tatsächlich, dass man so irgendwie so meint, der ist jetzt nicht gerade angenehm.
Stimmt, es gibt ja dann so zwei, dreimal so Sequenzen, wo man ihn dann reden halten hört. Das eine Mal, wo man das tatsächlich auch sieht, wo er dann quasi immer so ein Unterkommentar zu hören ist, von mir so, okay, er hat gerade darüber gesprochen und ähnlichen. Also wie so ein Off-Kommentar. Und das ist, glaube ich, auch die Szene, wo dann die Mikrofone so nach hinten zurückweichen und so, um dann dieses Groteske dann auch nochmal zu symbolisieren. Und dann gibt's ja dann später, das ist, glaube ich, so ab der Hälfte des Films, wo ja zwischenzeitlich die Unruhen im Ghetto ja dann so gestoppt wurden, weil ja dann von Gorbatsch irgendwie der Punkt kam von mir so, ja, wir bräuchten eigentlich mal einen Kredit, so, aber wir hätten ja den Herrn Epstein, wo ich auch so dachte, so, oh, das ist natürlich jetzt auch so ein Name, der heutzutage jetzt auch nicht den besten Ruf hat. Der könnte uns ja einen Kredit geben, aber er ist ein Jude und der findet es natürlich nicht so geil, was da in Tomania dann abgeht. Und wo noch gesagt wird, okay, dann lassen wir jetzt erstmal die Juden alle in Ruhe, bis wir diesen Kredit haben. Und dann ist er halt erstmal eine ganze lange Zeit Ruhe, wo Hannah und Co. sich auch so denken, so, okay, das fühlt sich komisch an, aber wir nehmen es jetzt mal hin, ist doch mal schön, wenn wir nicht verfolgt werden. Und dann hat sie dann quasi ein Date mit unserem Barbier und die gehen auch so und überlegen so, ach, dieser Herr Hinke, der ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. Und dann sind sie noch kurz davor, sich so Buttons zu kaufen bei so einem kleinen Händler. Und just in dem Moment hört man wieder Hinke dann schimpfen und krakeelen. Und da, was du meintest, auch so dieses sehr Bedrohliche sieht man auf einmal so und wo er dann wirklich, wirklich angsteinflößend ist und wo dann wirklich allen gewahr wird, oh shit, es geht wieder von vorne los und diesmal schlimmer als zuvor, wo dann wirklich binnen Sekunden alle in ihren Häusern verschwinden, alles zusammenklappen, was sie gerade noch aufgestellt hatten und natürlich alle wieder versuchen, nach Hause zu flüchten, was ja auch wieder karikiert wird durch den Barbier, wo es noch irgendwie darum geht, er hat, glaube ich, seine Melone und seinen Stock verloren. Und er versucht dann gerade wieder zurückzuschleichen und das wird halt konterkariert mit eben Hinkels Sprechduktus, wo dann mal manchmal langsam so und denkst so. Obwohl es ja wirklich eine richtig schlimme Szene ist, wird das gleichzeitig dann wieder so ein bisschen komödiantisch aufgebrochen durch eben dann wieder diesen Stummfilm-Aspekt dann wieder, wo er dann halt versucht dann, na quasi so die Bewegung so anhand des Untertons dann irgendwie dann anzupassen. Und wo dann gleichzeitig die Sturmtruppler auch dann anfangen da rumzulaufen.
Die Sturmtruppler finde ich dahingehend noch sogar noch ganz kurz relativ interessant, weil es gibt ja diese ganz kurze Phase, wie du gerade gesagt hast, wo halt im Ghetto erstmal nichts gemacht werden soll und wo sie dann den Leuten auch quasi aufhelfen. Mhm. Sprich also, hier sieht man ganz eindeutig, wenn die Fassade der Zivilisation aufrechterhalten werden soll, dann sind die Leute nett und freundlich, aber wenn du ihnen halt sagst, jetzt könnt ihr euch halt verhalten wie die letzten Säue, dann machen die Menschen das halt. Also auch kein wirklich großer, guter Kommentar über die Natur des Menschen. Also das fand ich noch ganz interessant, dass es diesen ganz kurzen Moment gibt, wo die Sturmtruppler, naja, nett sind, weil sie wieder sein müssen, weil halt jetzt kurz die Zivilisation wieder am Wirken ist und dann halt nicht und dann können sie halt wieder vom Leder ziehen.
Mhm, ja. Aber nett sein ist wiederum ein gutes Stichwort, weil ich finde da wiederum die Figur von Schulz ja auch sehr spannend, weil Schulz und der Barbier sind sich ja im Ersten Weltkrieg ja schon begegnet und da hat ja der Barbier dem Schulz dann tatsächlich geholfen, hat ihm das Leben gerettet im wahrsten Sinne des Wortes. Und Schulz ist natürlich dann halt in diesem Militärdienst ja noch irgendwie drin geblieben, ist ja dann halt aufgestiegen auch. Und er sorgt ja letztendlich dafür, oder er erkennt den Barbier, der zu dem Zeitpunkt ja noch unter Amnesie leitet, dann auch wieder und sagt dann so, hey, Moment mal, er hat mir das Leben gerettet, ihr Sturmtruppler, lasst ihn und seine Freunde in Ruhe. Und wo noch der Barbier noch sagt, von mir so, ja, die sind zu meinen Freunden, die sind zu meinen Freunden, die sind zu meinen Freunden. Und denkst du, ja, manchmal trifft man sich zweimal im Leben und wenn du vorher nett zu jemandem warst, könnte es ja sein, dass es dir zugutekommt. Und in dem Falle hat es zumindest bis zu einem gewissen Zeitpunkt ja auch den jüdischen Leuten da in dem Ghetto auch tatsächlich geholfen, sodass dann unser kleiner Barbier dann einfach mal nett war zu jemandem, der zufällig jetzt da relativ ranghoch ist. Aber ja, wie man ja im Lauf der Geschichte dann sieht, bringt das Schulz dann irgendwann auch nichts, weil selbst er kriegt dann irgendwann so einen Punkt, wo er sagte so, nee, also was hier gerade so abgeht, das kann ich so nicht mehr freien Gewissens unterstützen. Also dass er dann auch auf seine Moral dann setzt. Und wo er noch von Hinke gesagt kriegt, so von mir so, ja, sie sind überanstrengend. Ich glaube, sie brauchen mal Urlaub. Wo auch schon denkst so, das klingt sehr, sehr falsch. Und dann ist es ja nur das einzig Richtige, dass dann Schulz dann sich da irgendwie versucht loszusagen. Aber leider kommen sie ja auch nur bis zu einem gewissen Punkt sehr weit dann. Und dann kommt ja leider auch die Episode mit dem Konzentrationslager, wo er sogar zweimal drin landet, wenn man so drüber nachdenkt. Aber ja.
Ja, Schulz ist halt so der, wie kann man sagen, der Soldat der alten Schule, der im Krieg noch so eine Art Spiel der Ehre gesehen hat. Mhm. Etwas, was halt dann mit Hitler in diesem Fall halt ja komplett nicht mehr existierte und eigentlich auch im Grunde genommen im Ersten Weltkrieg ja schon nicht mehr existierte. Ich habe den Film vor hunderten von Jahren mal gesehen, hier Die große Illusion von Jean Renoir war das, glaube ich, der das ja auch so thematisiert, dass halt diese alte Kriegsethik, dass man halt auch unter Offizieren und so, dass es halt immer noch eine gewisse Ehre gibt, dass die halt komplett abhandengekommen ist. Und das greift der Film halt jetzt nicht irgendwie so dezidiert und wirklich groß ausladend auf, aber er greift es auf, dass halt so, dass klingt jetzt komisch, aber halt die Menschlichkeit des Krieges halt jetzt halt komplett weggekommen ist und halt einer kompletten Vernichtungsmaschinerie und Unmenschlichkeit gewichen ist.
Hm. Ja, definitiv dann. Das ist einfach schon ziemlich bizarr alles, wie das dann auch so abgeht. Und ich fand es aber auch überraschend, so im Laufe des Films, dass dann halt so dieser Aspekt von wegen so, wir machen eine Verwechslungsgeschichte draus, dass es im Grunde genommen erst in den letzten 10 bis 15 Minuten passiert. Ich dachte irgendwie, es würde wesentlich früher dann irgendwie zu Trage kommen, aber vorher ist dann mehr so von wegen, wir etablieren die Welt des Barbiers, wir etablieren die Welt von Hinkel und wie das so sich abspielt, aber dass die beiden Figuren dann tatsächlich dann diesen Rollentausch machen, in Anführungszeichen, so, das kommt dann doch überraschend spät. Wohingegen, was ich wiederum auch gut fand, noch interessant, so als Erzählkniff, ist ja die Tatsache, dass ja dann unser Barbier ja durch den Ersten Weltkrieg unter Amnesie dann leidet. Und das bringt natürlich uns dann die Möglichkeit als ZuschauerInnen durch den Blickwinkel von unserem Barbier diese Welt neu kennenzulernen, weil er selber weiß ja auch gar nicht, was da eigentlich vorgefallen ist. Wir kriegen zwar dann kurzzeitig dann mal so Zeitungsartikel dann so zugeworfen ins Bild und so von wegen so, okay, hier Thomanien hat verloren, so, und Hinkel ergreift die Macht und sowas. Aber dann dadurch, dass wir mit Hinkel quasi neu in diese Welt wieder reinkommen, entdecken wir mit ihm ja auch dieses ganze Setup, dass wir dann verstehen so, ah, so ist das eigentlich alles. Und das, wo man wirklich bei ihm ja nach und nach dann sieht, so, dass er dann irgendwann begreift so, oh, das ist das Problem. Deswegen schmieren die mir mein Fenster mit Jude dann zu und deswegen werden wir irgendwie drangsaliert und deswegen passiert das und jenes. Und wo er anfangs ja noch relativ tollkühn ist und dann sagen so, hier, Moment mal, warum schmieren sie mein Fenster zu, machen sie das gefälligst weg und sich dann auch mit den Sturmtrupplern dann anlegt, dann so im sehr großen Stil, ein bisschen auch mit Hilfe von Hannah, was natürlich auch sehr komödiantisch aussieht, gerade mit dieser Bratpfanne auch. Das ist schon ziemlich gut auch gemacht, wo man auch merkt, so ja, das ist einfach diese Gewalt, die dann auch gegenüber den Juden auch gezeigt wird, das ist einfach so sinnlos auch, wo man das Gefühl hat, es wird einfach nur nach irgendeinem Feindbild gesucht, auf den man so einen Hass dann irgendwie drüber werfen kann, weil das wird ja irgendwann von Hinkel ja auch gesagt, okay, wenn die Juden quasi weg sind, dann knöpfen wir uns die Brünetten vor, die mag ich nämlich auch nicht, wo ich mir denke, Moment mal, deine Figur ist auch nicht blond und arisch, in Anführungszeichen, also das ist ja auch so ein bisschen so dieses Vorführen von wegen so, ja, hörst du dir eigentlich selber zu, was du da sagst, in irgendeiner Form, aber das geht ja auch heutzutage den meisten Leuten so, wo man das Gefühl hat, so, ja, das ist so eigentlich so grotesk, was ihr eigentlich dann, wo ihr euer Hassbild eigentlich so drauf projiziert, weil im Grunde genommen seid ihr ja auch nicht viel besser.
Ist halt seit Jahrzehnten der größte Verkaufsschlager. Hass, Hass, Hass und sich selbst davon zu überzeugen, dass man besser ist, funktioniert immer. Aber ich wollte auch ganz kurz sagen, stimmt, das ist etwas, was mir halt auch damals bei der ersten Sichtung vor vielen, vielen Jahren auch aufgefallen ist, weil früher, der Film ist relativ häufig im Fernsehen gelaufen, früher, wo so eine Filme noch gezeigt worden sind, und da wurde halt der Aspekt, dass irgendwann der jüdische Barbier die Rolle von Hinkel übernimmt, immer ganz exorbitant ausgestellt, dass ich echt immer auch mal dachte, okay, so ab der Hälfte kommt halt eine Verwechslung und dann passieren lauter lustige Sachen wegen dieser Verwechslung, aber ja, das passiert halt so die letzten 10 Minuten, im Grunde genommen, ja, der wirklich große Punkt ist eigentlich auch nur, dass er am Ende diese Rede hält. Mhm. Ansonsten macht der Barbier gar nichts in der Rolle. Es passiert allerdings auch Hinkel was, weil der kann dann mal sehen, wie in Anführungszeichen toll so ein KZ ist, weil der wird da nämlich reingebracht werden. Aufgrund dieser Verwechslung geschieht ihm recht. Aber halt, das ist halt tatsächlich, also der Punkt, diese Verwechslung, die nimmt gar nicht so einen großen Punkt ein. Also das ist, hat mich damals immer komplett überrascht, weil ich halt, wie ich schon erwähnt, gedacht habe, das ist so der Hauptverkaufspunkt der Handlung, wir sehen halt eine lustige Verwechslungskomödie und das ist der Film halt so gar nicht.
Ja, definitiv nicht. Also der zeigt ja eigentlich nur auf sehr bizarre Art und Weise dann so, wie unterschiedlich halt diese Figuren auch sind. Von wegen so hast du quasi den einfachen kleinen jüdischen Barbier, so der sein Leben eigentlich nur leben möchte und gucken muss, wie er mit diesen Umständen klarkommt. Und dann hast du halt im Kontrast dazu halt eben diese völlig überzogene Diktaturenfigur, die dann wirklich vorgeführt wird in seiner Groteskheit und wo man auch sagen kann so, ja, also so imposant, wie dann halt auch die realen Figuren versucht haben, sich aufzuplustern, wie eben zum Beispiel ein Hitler und so. Das, in Wirklichkeit sind die das alles gar nicht. Und halt durch diese krasse Überzeichnung wird ja eigentlich klar, so wie unglaublich liebenswert wiederum die einfachen Leute dann auch sind. Und man merkt es ja auch gerade bei den ganzen jüdischen Figuren, so die sind einfach, die haben natürlich auch alle ihre Eigenheiten, so, aber die sind bei weitem nicht so krank drauf wie die ganzen Führungspersonen. Und ja, es ist einfach ein Spiegel, den der Film auch den Leuten auch zeigen möchte, um zu sagen, so, hey, seid ihr euch sicher, dass ihr solchen Figuren vertrauen möchtet? Seid ihr euch sicher, dass ihr solchen Figuren wirklich folgen wollt? Guckt nochmal um euch herum, so, ist das das, was ihr wirklich, wirklich, wirklich wollt? Und seid ihr euch den Konsequenzen dessen dann auch bewusst? Also, ich meine, das haben wir jetzt in den USA gemerkt und so, dass dann halt durch die letzte Wahl ziemlich klar war, ich meine, es war ja ziemlich offengelegt worden, so, wir verfolgen gewisse Ideale, wir wollen die auch durchsetzen. Die haben das relativ transparent gemacht. Und selbst eine Kamala Harris hat ja dann auch in diesen TV-Talks ja auch ziemlich genau vorgeführt, was genau alles passieren wird, wenn Trump an die Macht kommt. Und geführt kann man die ganze Zeit, wenn irgendwas dann jetzt aktuell passiert, kann man einfach nur so ein Meme von ihr dann zeigen, so nach dem Motto, I told you so, I told you so. Auch Hillary Clinton hat genau das Gleiche gemacht. Sie hat genau durchschaut, wie das ganze Prozess laufen wird. Und da denkt man auch so, ja, also ich bin ja auch der Meinung, so, das ist ein Film, den man einfach viel, 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 viel häufiger zeigen müsste, auch so im Schulkontext. Aber ich könnte mir vorstellen, das ist so ein Film, den man heutzutage auch in den USA oder so gar nicht mehr zu Gesicht bekommen würde, weil das ist ja kritisch, das will man ja nicht.
Mutmaßlich nicht. Aber eine Sache, die ich noch fragen möchte.
Ja?
Der Barbier, ist das die gleiche, also ist jetzt vermutlich müßig, das zu diskutieren, aber ist das die gleiche Figur wie der Tramp von Chaplin oder ist es eine komplett andere Figur? Er läuft zwar in ein, zwei Szenen mit der Tramp-Montur durch die Gegend, aber auch eine ganze Zeit lang nicht. Deswegen, ich frage mich die ganze Zeit, ist das der Tramp Oder ist, ja, ist es halt nicht.
Also so wie ich Chaplin verstanden habe, hat er das bewusst so angelegt, dass es eben nicht The Tramp ist. Weil er gesagt hat, so für ihn ist der Tramp eine stumme Figur, die einfach in sich so völlig rund ist und so. Und es wäre irgendwie falsch, ihm da irgendwelche Worte in den Mund zu legen. So. Und deswegen ist dann, klar hat er natürlich optische Ähnlichkeiten dann so mit dem Tramp, also unser kleiner jüdischer Barbier, aber das ist eine völlig eigenständige Figur auch, denn so, die dann halt auch ihren eigenen Charakter hat so und die dann entsprechend dann auch am Ende diese Rede auch halten könnte. Dann so, weil die halt unabhängig, weil ich könnte mir auch jetzt nicht vorstellen, wie dann halt diese kleine Tramp-Figur, die sonst vorher nie was gesagt hat, weil gut, in modernen Zeiten, da sieht man einmal ganz kurz, dass er auch so einen Kauderwelsch-Song dann irgendwie mal performt, in der Notlage heraus, dann das so herausbricht, so, aber ich hatte es so verstanden, dass Chaplin bewusst gesagt hat, so, nee, das sind zwei völlig verschiedene Figuren, trotz gewisser Ähnlichkeiten.
Na gut, an einer Stelle verliert er dann ja auch seine Melone, wenn ich mich recht entsinne. Von daher, ja. Vielleicht hat er sich damit auch, ich glaube, danach hat er hat auch keinen Film mehr mit dem Tramp gedreht, oder?
Genau, also, ich meine auch, das war dann
der letzte. Ich glaube, der Zirkus war der letzte gewesen.
Das kann sein. Also ich habe die späteren Werke von ihm nicht gesehen, aber ich meine, dass er, oder war es mit modernen Zeiten, dass es sein letzter Tramp-Film war? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Weil das Ding war ja auch irgendwie bei diesen Tramp-Figuren, dass es halt ja auch, dass er quasi ja immer wieder bei Null anfängt mit der Figur. Also dann von wegen so, in den meisten Filmen war es ja so, dass er immer mit irgendeiner Frau am Ende dann zusammenkommt oder dass er zu einem gewissen Wohlstand gekommen ist, so, aber dann, wenn ein neuer Film kam, hat er immer wieder bei Null angefangen. Dass es ja quasi so ein bisschen so ein Schablonencharakter ist, aber hier haben wir ja wirklich einen direkten Charakter, auch so, der auch irgendwie eigene Gedanken hat, auch wenn er nicht wirklich viel sagt, aber wenn er was sagt, dann hat das durchaus Hand und Fuß. Also, ja, ich weiß nicht, ob es deine Frage beantwortet.
Das beantwortet meine Frage, danke.
Sehr schön, sehr schön. Ich gucke gerade nochmal durch meine Notizen. Ich glaube, ich habe für mich jetzt eigentlich das meiste angesprochen. Hast du denn noch irgendwas, was du noch ergänzen wollen würdest?
Ich habe im Grunde genommen auch alles gesagt, was ich jetzt zu dem Film an sich sagen könnte.
Mhm. Wunderbar. Dann würde ich sagen, dann kommen wir mal tatsächlich zum persönlichen Fazit. Ich glaube, wir haben es auch schon ein bisschen vorweggenommen, aber wir können es ja trotzdem nochmal ausführen. Also im Sinne von, ist der Film es wert, geschaut zu werden und wem würden wir den Film empfehlen?
Vielleicht habe ich es ein bisschen so subtil gesagt in den vergangenen rund 80 Minuten, aber ich würde sagen, ja, man sollte diesen Film gucken. Aus was für Gründen auch immer. Wenn man jetzt ganz einfach sagt, ja, ich bin halt so filmgeschichtlich interessiert, dann sowieso, weil der gehört eigentlich in jeden Filmkanon hinein, den ich irgendwo mal gesehen habe. Wenn man was Lustiges sehen will, sollte man den Film auch gucken, weil er ist halt sehr witzig. Wenn man ein Gleichnis sogar auf unsere heutige Zeit sehen möchte, dann auch definitiv. Also es gibt, ich sag's mal ganz einfach, ganz verkürzt, es gibt keinen Grund, den Film nicht zu gucken. Mhm. Also wenn da draußen irgendwie ist und meint, ja, Schwarz-Weiß-Filme doof, werdet erwachsen. Guckt euch einen Schwarz-Weiß-Film an, meine Güte, werdet ihr überleben. Insofern, gucken, unbedingt gucken.
Ja, ja, ich pflichte dem absolut bei. Also das ist wirklich einer der Filme. Normalerweise würde ich ja dann nicht unbedingt sagen von wegen so, okay, ihr müsst unbedingt diesen einen Film dann gucken, weil das Objekt ja jedem dann auch sozusagen, okay, das ist not my cup of tea, das ist nicht mein Geschmack. Aber gerade dieser Film ist so, gefühlt so ein Must-See. Also im Sinn von, das solltet ihr euch wirklich, wirklich, wirklich zu Gemüte führen. Egal wie alt ihr seid, egal was euer Background ist, das ist einfach gerade um, auch für das Verständnis der heutigen Zeit, so wie gewisse Figuren so ticken, ist dieser Film einfach so vorausschauend und also wirklich so vor Augen führend, so wie absurd das eigentlich ist, in was für einer Zeit wir gerade leben. Und das im Grunde genommen, dass sich vor über 80 Jahren ja auch schon mal abgespielt hat und wir quasi wieder die gleichen Fehler machen. Und dass man zeigt, so, hey, seid euch dessen gewahr, so was ihr gerade dann macht, so wen ihr eventuell da selber gewählt habt und ähnlichen oder eventuell noch wählen wollt. Und so gerade in unserer aktuellen deutschen Lage, dass man überlegen kann, so, okay, wollt ihr wirklich solche Pappnasen an der Macht haben? Oder gibt es vielleicht noch andere Möglichkeiten, dann zu sagen, so, okay, die und die Figur wollen wir doch eher in der Politik sehen oder ähnlichem? Und ja, also von daher ist es eine absolute, bei der Literatur würde ich sagen, das ist jetzt eine Pflichtlektüre, aber das ist wirklich so ein Pflichtfilm, den ich auch jedem ans Herz legen würde.
Dem stimme ich zu.
Wunderbar. Dann würde ich also weitergehen zu einer meiner liebsten Kategorien. Und zwar, angenommen, wir wollen eine Filmthemenwoche machen oder halt ein Double Feature. Welche Filme würdest du mit Der große Diktator kombinieren wollen, wenn du da Empfehlungen raushauen würdest?
Sein oder nicht sein von Ernst Lubitsch. Ist jetzt nicht so originell, aber das ist halt im Grunde genommen die andere große Nazi-Komödie aus der Zeit. Mhm. Also das ist unbedingt ein Klischee. Jetzt, wenn ich jetzt sagen würde, ja, die beiden Filme hintereinander zeigen, aber ist halt ganz einfach so. Und Sein oder Nichtsein ist halt auch ein ganz großartiger Film. Mhm. Den habe ich vor Urzeiten auch das erste Mal gesehen und habe mich krank gelacht. Allerdings, da muss ich sogar zugeben, ich habe zuerst seinerzeit das Remake von Mel Brooks gesehen tatsächlich. Aber dann später habe ich dann Ernst Lubitsch nachgeholt und der ist klar besser. Den habe ich sogar im Deutsch-Leistungskurs irgendwann mal gesehen und da fanden den auch alle großartig. Also Sein oder Nichtsein, den unbedingt halt noch mitgucken. Dann mein zweiter Film wäre Duck Soup von den Marx Brothers. Mhm. Da kriegt man halt dieses ganze Ding mit einem Diktator oder einem Alleinherrscher ins Groteske überspiegelt. Groucho Marx, der ist jetzt nicht sehr subtil, der sagt gleich in seinem ersten Lied, wo er auftaucht, ja, er macht das hier, weil er Geld machen möchte und dass die Leute nicht kapieren werden, wie ihnen passiert. Und danach geht halt das ganze Chaos los, bis dann am Ende halt ein Krieg losbricht, wo dann einer der berühmtesten Szenen, Groucho, in jeder Szene in einer anderen nationalen Uniform durch die Gegend läuft. Also Duck Soup wäre der zweite Film. Und als dritter Film nehme ich dann jetzt einfach mal noch Dr. Seltsam oder Wie ich lernte, die Bombe zu lieben. Einfach um zu gucken, wie Mechanismen der Macht, wo halt irgendwelche Männer, die komplett inkompetent sind oder sexuell frustriert, die Welt an den Abgrund führen. Der würde da meiner Meinung nach auch noch sehr gut reinpassen. Das sind meine drei Filme, die ich für eine Doppelvorstellung oder für mich eine Filmthemenwoche mit Der große Diktator zusammenpacken würde.
Mhm. Ja, alles sehr gute Picks. Aber schön, dass wir halt komplett andere Picks dann auch haben. Also bin da auch so ein bisschen in mich gegangen, habe überlegt gehabt, so welche Filme würde ich vorschlagen. Ich meine, gut, die naheliegendsten Vorschläge wären halt Sachen aus Chaplins Oeuvre. Aber ich habe mich jetzt mal bewusst dagegen entschieden und habe mich jetzt für andere Sachen final entschieden. Eins davon ist mir gerade während unseres Gesprächs eingefallen, wo ich dachte, ach stimmt, der passt eigentlich auch sehr gut. Ich fange mal an mit Jojo Rabbit von Taika Waititi, wo quasi Waititi selber auch eine Hitler-Figur dann spielt und man quasi die ganze Geschichte unter dem Zweiten Weltkrieg aus der Sicht eines etwa 10-jährigen Jungs dann sieht, so der halt natürlich in diesem ganzen NS-Doktrine da irgendwie da reingewachsen ist und dann halt alles für bare Münze nimmt und alles so weit akzeptiert, von wegen so, ja, wir müssen die Juden hassen, und dann durch Zufall kriegt er mit, dass seine eigene Mutter ein jüdisches Mädchen versteckt hat. Und er dann natürlich überlegt dann so, okay, wie gehen wir jetzt mit dieser Situation um? Und sich dadurch so eine Freundschaft auch entwickelt. Also ein sehr, sehr schöner Film, aber auch teilweise sehr böse. Dann auch sehr wichtig, und ich finde, der passt auch thematisch unglaublich gut, ist V wie Vendetta. Einer meiner absoluten Lieblingsfilme, der dann auch sehr viel von dem aufgreift, wie dann halt so diese Machtstrukturen sind, von wegen so, wie ist das mit, wenn die Medien dann manipuliert werden, so, wie ist es dann, wenn Leute verschleppt werden und ähnliches. Das wird dann allein auch in dem Film schon wirklich sehr gut zu tragen kommen, und gerade die Figur von V dann sowas, die teilweise auch für Reden schwingt, das ist einfach fantastisch, großartig. Ich liebe den Film sehr, ist leider auch sehr erschreckend aktuell. Auch vor allem mit einem John Hurt als Kanzler Sattler, der halt quasi der Oberbösewicht ist, was halt ein bisschen ironisch ist, wenn man überlegt, in dem Film 1984 ist er quasi in der Opferrolle, also quasi genau das Gegenteil. Das ist schon wirklich kluges Casting dann gewesen. Und jetzt ganz, ganz frisch, jetzt eben durch das Gespräch entstanden, würde ich jetzt noch dazu picken, nämlich Guillermo del Toro's Pinocchio. Weil als du nämlich halt das Thema Mussolini angesprochen hast, dann fiel mir ein, Moment mal, in diesem Stop-Motion-Film wird auch über dieses Mussolini-Regime gesprochen. Und dann halt aus der Sicht von Pinocchio, wie er dann quasi auf einmal in dieses 1930er-Kriegsregime dann reingezogen wird, von wegen so, hey, er ist eine unsterbliche Figur, er ist doch der perfekte Soldat. Und er dann aus Kindersicht sich auch fragt so, Moment mal, warum soll ich gegen andere kämpfen? Warum soll ich jemanden töten? Und wo dann auch dann gezeigt wird, so wie unglaublich bizarr halt so diese Machtfiguren sind und warum das man durchaus in Frage stellen kann, solchen Figuren zu folgen. Und das greift dieser Film auch unglaublich gut auf. Und es ist natürlich auch nur so ein Nebenplot, so, aber ich finde, der passt auch da sehr gut rein. Ja, das wären so meine Picks.
Ich würde sagen, das ist eine gute Auswahl. Ich habe festgestellt, Jojo Rabbit, der ist von einigen Leuten wird er als nicht so ganz unproblematisch angesehen. Ich weiß nicht, warum. Ich fand den seinerzeit absolut großartig, als ich den geguckt habe. V wie Vendetta, ich müsste ja wieder gucken. Da finde ich den Film sogar besser als den Comic, den ich mal gelesen habe und der mir nicht so viel gegeben hat. Und Asche auf mein Haupt, ich habe Pinocchio von Guillermo del Toro noch gar nicht gesehen, noch nie geguckt. Keine Ahnung warum. Ich habe relativ selten ein Netflix-Abo und dann habe ich mal eins und dann denke ich immer nicht dran. Ich gucke mir irgendwann mal an. Klingt gut. Danke für den Tipp.
Ja, Der ist wirklich sehr schön. Aber guck ihn im O-Ton, weil es wird da auch ein bisschen gesungen. Und das klingt im O-Ton etwas schöner. Nur so als Tipp. Man kann es aber sehr gut mit Untertiteln gucken. Ansonsten gibt es eine sehr schöne Edition von der Criterion-Kollektion. Dann halt eine Auflage von Pinocchio. Also man könnte sich es auch als wirklich analoges Medium auch zulegen, wenn man das möchte. Die ist sehr schön. Die kann ich auch sehr empfehlen.
Würde sogar passen, weil ich habe eine ganze Menge von der Criterion Collection hier rumstehen. Aber naja, am Ende des Tages muss ich auch irgendwie mein Essen kaufen. Ich kann nicht alles in DVDs ausgeben, bedauerlicherweise.
Ja, fühle ich. Ja, notfalls, also was ich immer gerne mache, ist dann einfach so rund um die Adventszeit mache ich immer so ein Monatsabo bei Netflix und binge dann einfach alles, was ich dann bis dahin mir auf meine Watchlist gepackt habe. Und dadurch habe ich ja eben auch den Film auch gesehen. Dieses Jahr kommt Frankenstein dazu, da freue ich mich auch schon sehr. Und mal gucken, wie der dann wird. Der hat ja mit Sicherheit auch etwas sehr Humanistisches an sich.
Da habe ich ja Glück. Frankenstein läuft hier ja auch in Berlin im Kino. Ach du bist auch in Berlin, oder? Insofern.
Nein, ich bin in Hannover und bei uns läuft der nicht.
Verdammte ja. Hacke. Das tut mir leid. Jetzt habe ich die Stimmung zerstört. Also hier in Berlin läuft er dann wohl. Irgendwie ist heute bestätigt worden.
Ah, nee, also ich habe jetzt seit Wochen immer wieder geguckt, läuft er irgendwo in Hannover, aber kein einziges Kino zeigt den in irgendeiner Form. Also in welchem Berliner Kino läuft er denn bei euch?
Der läuft in irgendwelchen Kinos der York-Gruppe. Prinzipiell ist das Rollberg-Kino hier in Neukölln dafür eigentlich immer ganz gut geeignet. Die spielen sowas immer ganz gerne, glaube ich. Aber irgendwo wird hier laufen. Also ist heute von einem Typen, der so eine Veranstaltungsreihe hier führt, mit Horrorfilmen, ist das bestätigt worden.
Okay, vielleicht habe ich doch nochmal Glück. Mal gucken. Vielleicht über das Astor-Kino oder sowas, dass wir vielleicht dadurch nochmal eine Chance kriegen, dass es einfach jetzt nur verspätet ins Programm dann irgendwie reingerutscht ist. Mal schauen. Aber nach jetzigem Stand sehen die Chancen sehr schlecht aus. Aber gut, notfalls warte ich einfach 2 Wochen und dann kann ich es über Netflix auch schauen. Aber ja, aber wir wollen ja mal wieder zurück zu unserem großen Diktator dann kommen. Ja, also ich denke mal, es wird ziemlich eindeutig dann so, dass wir sagen so, guck diesen Film auf jeden Fall. Egal wie, also es gibt genug Möglichkeiten, den als physischen Medium dann zu kaufen. Es gibt Möglichkeiten, den im Stream zu gucken. Das ist zum Glück keiner der alten Filme, die irgendwie im Streaming gar nicht verfügbar sind. Den kriegt man sehr gut. Hol den auf jeden Fall nach, wenn ihr es bis dato noch nicht getan haben solltet. Pflichtlektüre ist klausurrelevant.
Genau. Wir schreiben deinen Test drüber.
Genau. Volle Punktzahl. Das müssen alle bestehen. Nein, alles gut. Aber wie gesagt, gut, holt den auf jeden Fall nach. Genau. Dann würde ich aber sagen, wir kommen jetzt mal tatsächlich zum Abschluss. Du darfst noch mal ein bisschen Werbung für dich machen. Wo kann man dich denn finden, wenn man nach dir suchen möchte im wunderschönen Internet?
Das ist immer ein bisschen kompliziert. Also ich sag's mal so, wenn irgendwer der Meinung ist, dass er sich mal den Glotzcast anhören möchte, bitte. Das ist auch immer so ein Ding, wenn ich mit Patrick was aufnehme, der fragt natürlich auch immer, André, wo kann man dich denn hören? Darf ich sagen, dass ich meinen eigenen Podcast vielleicht manchmal etwas so ein bisschen juvenil unreif finde? Also das ist so der klassische, hey, zwei weiße Cis-Herren, die nicht alt werden wollen, quatschen halt über jeden Quatsch und es kommt auch was mit Filmen drinne vor. Wer sagt, ja, das ist genau das, was ich hören möchte, Glotzcast. Ansonsten, ich bin im Grunde genommen so rein gefühlt, ich habe das jetzt nicht gemessen, alle 2, 3, 4 Monate tauche ich beim Bahnhofskino in der Extended Edition auf. Da hört ihr dann auch hoffentlich Qualität mit mir. Das sind allerdings die 2 Sachen. Ich glaube, das hast du vielleicht auch noch nie gehabt, dass irgendjemand sagt, ja, nee, hört den Podcast, den ich eigentlich mache, nicht, sondern lieber das, wo ich als Gast bin. Aber so ist es halt so. Ist ein bisschen Hit or Miss mit dem Glotzcast. Den mache ich mit meinem Kompagnon Frank seit 10, 11 Jahren. Irgendwann ist es ein bisschen vom Weg abgekommen. Manchmal kommt noch was Gutes bei rum, manchmal auch nicht. Ist ein bisschen Glücksspiel, so ehrlich muss ich sein. Also von daher, aber da findet man mich, ja.
Okay, dann kommt trotzdem in die Shownotes rein. Das ist halt der Punkt, warum ich immer meinen GästInnen die Wahl lasse, was sie gerne über sich bewerben wollen. Also von daher, alles gut. Genau. Klassiker und Kostümfable findet ihr wie gewohnt bei klassiker-fable.de. Das Ganze im Hause der Second Unit Studios. Ihr findet mich bei sämtlichen Podcatchern eurer Wahl. Und wenn ihr mir privat folgen wollt, dann könnt ihr es natürlich gerne tun, zum Beispiel auf Blue Sky unter dem Handle Kostümfrau mit UE oder auf Mastodon, da läuft es aber unter Podcast Fable, alles ein Wort. Und bei Letterboxd bin ich auch mit dem Handle Kostümfrau. Da locke ich eigentlich immer so das ein, was ich so in letzter Zeit gesehen habe. Was mit kleinem Kind nicht immer so viel ist in letzter Zeit, aber wenn, dann ist es auf jeden Fall da. Und manchmal kann das ja auch schon ein kleiner Teaser sein darauf, was als nächstes hier im Podcast so thematisiert wird oder in einem meiner anderen Formate. Also von daher könnt ihr mir darüber sehr, sehr gerne folgen.
Achso, da kann ich auch noch sagen. Falls irgendjemand der festen Überzeugung ist, der will unbedingt meine Meinung zu allem hören, bei Blue Sky bin ich André Keoma 02 zusammengeschrieben, 02 als Ziffern. Und wenn jemand denkt, wow, dieser Mann hat ja so unglaublich hotte Takes, was er da sagt, das ist ja faszinierend, dann befindet sich da irgendwo in meinem Profil auch der Link dann halt zu meinem Letterboxd-Profil. Von daher, ja, finde ich nämlich auch, ich weiß, da heiße ich André. Ist jetzt nicht der originellste Name für Letterboxd. Da werdet ihr eine Menge Leute finden, die so heißen, fürchte ich. Oder ihr sucht auch nach Kioma02, auch zusammengeschrieben. Wie gesagt, das war irgendwann mal mein Name bei YouTube. Der ist hängen geblieben. Vielleicht interessiert es ja auch den einen oder anderen. Wollte ich noch sagen. An die beiden Sachen hatte ich gar nicht gedacht, als ich gerade gesagt habe, wo man mich findet. Es war so offensichtlich.
Alles gut. So, besser spät als nie. Aber genau, das packe ich dann auch alles in die Shownotes dann rein. Genau. Ich danke dir sehr, dass du hier zu Gast warst und mit mir über diesen fantastischen Film gesprochen hast.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Sehr, sehr gerne wieder. Und genau, ich hoffe, ihr da draußen habt genauso viel Spaß beim Zuhören gehabt wie beim Aufnehmen. Und ich hoffe, ihr hört auch beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin, macht es gut und tschüss.
Bye, bye.